Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Ich bin mittlerweile schon seit einer Woche in Hamburg und freue mich nun sehr, einer meiner absoluten Wunschgäste für diesen Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Philipp.
Hi Rick, danke für die Einladung in deinen Podcast und dass du rumgekommen bist. Also das macht mir großen Spaß.
Ja, wir sitzen hier im berühmten OMR-Podcast-Studio und Philipp Westermeier sitzt mir gegenüber, der Gründer von OMR, Unternehmer und Startup-Pionier. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, ein bisschen mit dir zu quatschen. Ich glaube, ich kenne mich nicht so gut in deiner Welt aus, du kennst dich nicht so gut in meiner Welt aus und ich glaube, das kann ganz spannend werden.
Ja, mal gucken, ja.
Zum Anfang gibt es bei mir immer eine Schnellfragerunde, damit die Hörer und Hörerinnen den Gast besser kennenlernen. Wie immer ist das von Breitling präsentiert. Dementsprechend geht's jetzt los. Philipp, wie alt bist du?
42.
Dein Beruf?
Unternehmer, Macher von OMR, also wenn man so möchte, eine Art Fachverlag für Wissen, für Netzwerk, für Austausch rund um Digital-Business-Themen.
Wo kommst du her?
Aus Essen.
Und jetzt wohnst du in?
In Hamburg seit 2003.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Bier oder Wein?
Ich trinke wenig Alkohol, wenn dann wahrscheinlich eher noch Wein. Ja.
Lang schlafen oder früh aufstehen?
Lange schlafen.
Stadtkind oder Landei?
Stadtkind.
Lieblingsbar in Hamburg?
Ich gehe tatsächlich hier meistens in die Bullerei. Die haben ja auch so eine Bar, also hier von Tim. Und ansonsten weiß ich schon, dass wir hier so richtig ausgezeichnete Dinge haben, Le Lion und sowas, aber da bin ich eigentlich ehrlicherweise nicht.
Welchen Drink trinkst du denn da, wenn du überhaupt bist?
Das ist total wenig. Ich trinke immer Süßes. Ich bin ja wirklich so alkoholmäßig, ja. So der totale Ahnungslose und trinke immer mal hauptsächlich was Süßes.
Ich habe das erste Mal diese Woche einen Basil Smash getrunken, das ja der ein Hamburger Drink sein soll. Also das mit Basilikum und Gin.
Habe ich auch schon mal getrunken?
Kann ich sehr empfehlen.
Okay, ja, also kenne ich sogar tatsächlich, aber ich hätte es jetzt nicht, ohne ungestützt hätte ich es nicht sagen können.
Dein Lieblingsrestaurant in Hamburg? Auch die Bullerei wahrscheinlich.
Nee. Ich bin Riesenfan von asiatischem Essen.
Okay.
Und es gibt in der Nähe des Hauptbahnhofs so ein chinesisches Restaurant. Wenn man das sieht, dann denkt man sich, okay, das ist halt so ein Touristen-Hauptbahnhof, China-Mann, so, wo es dann so eine Frühlingsrolle sauer gibt. Aber da kann man sich eine chinesische Karte kommen lassen und diese chinesische Karte ist dann halt wirklich echt chinesisches Essen. Und das ist mega. Das Restaurant heißt Chudu. Ich kenne mittlerweile die Familie, die es macht, die Mutter, den Sohn und habe da die chinesische Karte rauf und runter. Insofern, das ist schon jetzt kein Gourmet-Restaurant, außer man mag wirklich diese Art von Essen.
Für alle Menschen, die in Hamburg wohnen, wie wird das geschrieben?
S-H-U, Schuh und dann, also ohne S-H-U und dann D-U, einfach.
Alles klar. Welche Podcasts hörst du privat?
Bei mir ist ja, ich mache Podcasts unter anderem auch als Business so, ne? Und deswegen höre ich sehr, sehr viel da. Ich aus unserer Mediathek, die wir selber sozusagen erstellen. Ansonsten höre ich viel US-Sport-Podcasts, also zur Ablenkung. Ich verfolge auch US-Sport und nicht nur Fahrrad, versuche ich auch ein bisschen zu verfolgen, aber bin auch groß bei NBA und so. Und da höre ich den Bill Simmons und sowas.
Okay. Deine Lieblingsserie auf Netflix?
Ich gucke da eigentlich vor allen Dingen Dokus. Gar nicht viel Serien, sondern echt, ich gucke immer so Dokus. Jetzt habe ich irgendwie vor kurzem The Big Short, über so Finanz... Spekulation, so Crash, das fand ich ganz cool, aber ich gucke da auch irgendwie, wenn es Dokus kommt, ich kriege immer den Reminder von Netflix, gerade ist dann wieder einer gekommen, wenn neue Dokus hochgeladen werden.
Sammelst du etwas?
Nee. Also so richtig nicht. Also mein Hobby ist, die Firma daran rumzupuzzeln und die Firma zu entwickeln. Sammeln Podcast-Gäste, aber sehr, sehr virtuell.
Okay. Ja, du sammelst Podcast-Gäste, kann man auch so sagen. Welches Buch kannst du empfehlen?
Von Thomas Mann, Der Zauberberg. Oder auch vor allen Dingen, ich bin ein großer Thomas Mann-Fan, muss man wirklich sagen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil es so richtig oldschool ist. Aber auch Buddenbrocks finde ich super. Das sind extrem lange Bücher, kommt man nicht so schnell rein. Aber ich habe wahrscheinlich über Business, also meine Hauptbereich von Buddenbrocks, mehr gelernt als von irgendwelchen Business-Büchern. Und das sage ich auch immer wieder, so weil ich das halt... Thomas Mann, das finde ich richtig krass. Aber man muss sich da reinfinden. Ich habe das damals nach der Schule im Deutsch-Kurs so ein bisschen kennengelernt und dachte mir schon, okay, das machen die ganz geil, so diese Bücher. Und weiß, dass das irgendwie nicht so richtig massentauglich ist, aber ich finde es gut. Ja.
Dein schönstes Reiseziel?
So nach Kurzreise bin ich hier, wenn man aus Hamburg kommt, dann kennt man das vielleicht, die Schleierregion. Also Schleswig-Holstein ist ja so das Land, wo die Hamburger hinfahren. Und da gibt es eine Gegend, das nennt sich die Schleier, das ist so ein Binnenarm von der Ostsee. Das finde ich richtig geil, da ist eine super geile Gegend, da gibt es keine Hotels, nur Ferienwohnungen. Weil es da keine Hotels gibt, gibt es auch wenig Touristen. Das ist so nah dran und cool. Und Fernreise, habe ich 1000 Ideen, wo ich gerne hin möchte. Ich war mal ein paar Jahre in New York und fahre auch mal wieder gerne hin.
Sehr gut. Wo willst du unbedingt nochmal hin und warst noch nie dort?
Also ich glaube, so in Italien war ich zu wenig in meinem Leben, muss man sagen. Ich meine, es wird dir wahrscheinlich nicht so gehen wegen des Fahrradfahrens, aber bei mir ist es halt so, ich habe jetzt auch so Corona überlegt, wo kann man so hinfahren. In Frankreich kann man mit Zug hinfahren, in Italien kann man auch mit Zug hinfahren, aber ich war einfach in Italien, war ich früher als Kind so Skilaufen und dann ansonsten war ich einfach würde ich sagen, für meine Generation viel zu selten in Italien. Das muss ich noch immer ein bisschen aufholen, weil das ist einfach schade, aber das ist eine geile Gegend, glaube ich.
Hörst du Musik, wenn du Sport machst?
Also Podcast und Musik so.
Und was hörst du da?
Ich höre meistens, versuche was Neues zu hören, irgendwelche Playlists oder höre so Musik aus, weiß ich nicht, ich höre wirklich dann auch teilweise so ganz stumpf irgendwelche Sachen von früher, wenn ich nichts Neues finde, dann höre ich irgendwie Nirvana oder sowas.
Aber ist voll gut, höre ich auch gerne. Instagram oder Facebook?
Instagram.
Instagram oder YouTube?
Je nachdem, was man so braucht, ne? Aber ich verbringe mehr Zeit auf Instagram, würde ich sagen.
Okay, Instagram oder Twitter?
Twitter lernt man schon echt eine Menge. Also das würde ich sagen, glaube, wahrscheinlich wertvoller als für mich jetzt so in meinem Job. Da kann ich extrem viel Zeit verbringen. Bei Instagram bin ich irgendwann genervt, weil es halt Fotos und dann guckt man sich diese Dinge an, dann ist es immer wieder auch vorbei. Aber bei Twitter, da ist man ja eigentlich nur drauf und lässt sich dann irgendwo anders reinlinken. Dann lese ich wieder einen Artikel oder dort oder da und dann gehe ich eigentlich von Twitter immer nur wieder hin und hole mir neuen Input und dann löse ich irgendwie auf irgendeine Publisher-Plattform.
Wie viel Handyzeit oder Bildschirmzeit hast du am Tag?
So 5-6 Stunden.
Okay. Tennis oder Golf?
Tennis.
Tennis oder Fußball?
Früher habe ich extrem gern Fußball gespielt. Bin auch großer Fußballfan. Aber jetzt selber zu spielen, ist mir Fußball zu gefährlich. Also ich habe jetzt keinen Bock. Irgendwie, ich hatte vor kurzem mal einen Bänderriss. Das ist für mich zu gefährlich. Ich habe jetzt Kinder, ich habe jetzt diese Firma hier, wenn ich jetzt mal 2 Wochen lang ausfalle, da ist es irgendwie genauso scheiße wie bei dir wahrscheinlich. Ja. Das kostet einfach richtig Geld.
Ja.
Und deswegen spiele ich jetzt eigentlich selber lieber Tennis.
Tennis oder Radsport?
Das ist ähnlich, weil beim Radsport ist ja auch die Verletzungsgefahr eigentlich nicht so groß. Und deswegen bin ich mittlerweile auch wahrscheinlich im Jahr sogar mehr Stunden auf dem Fahrrad als auf dem Tennisplatz.
Letzte Frage, deine Lieblingssportart?
Spazieren gehen, glaube ich. Ich bin ein extrem großer Spaziergänger. Das ist jetzt ja keine Sportart, aber das mache ich. Das ist wirklich so, dass wo ich auch, glaube ich, mit alt werden kann. Ich spiele auch kein Tennis und so, aber weißt du, wenn ich so in New York nichts zu tun habe und mal so im Urlaub da bin, dann eine Woche oder ein paar Tage, dann da einfach rumlaufen kann. Auch in Hamburg. Gerade heute Abend irgendwie, letzten Wochen immer was gehabt mit Kindern und so, heute Abend Babysitter und dann schönes Wetter. Gehe ich mit meiner Frau vom Büro aus irgendwie jetzt 10 Kilometer nach Hause spazieren, so durch die Stadt, so ein bisschen so Umwege, ein bisschen an der Elbe lang. Perfekt.
Ja, in Hamburg kann man extrem gut spazieren, auch
auf jeden Fall.
Die Alster und so.
Ja.
Ja, das war die Schnellfragerunde vom Breitling präsentiert. Und ja, ich freue mich jetzt einfach ein bisschen auf die Folge.
Ja.
Wir haben jetzt schon viele interessante Themen, glaube ich, angeschnitten. Das Offensichtliche frage ich einfach mal direkt. Das ist ja was, mein Podcast ist ja mehr ein Radsport-Podcast oder Leute, die irgendwie Radfahren und Radsport an sich gut finden. Jetzt bist du hier zu Gast. Welche Verbindung hast du zum Radfahren und zum Radsport an sich?
Ich bin schon immer Fahrrad gefahren, so groß geworden mit Fahrradfahren, aber jetzt nie im Fahrradverein. Aber irgendwie bei uns in Essen gibt es den Baldeneysee, kennt der eine oder andere vom Hörensagen und dann fuhr man so als Kind um Baldeneysee. Das sind also, weiß ich nicht, 15 Kilometer, das habe ich irgendwie häufig gemacht und es hat mir immer Bock gemacht, auch alleine dann mit meinem Vater. Und so, also das war schon immer so, und dann weiß ich noch genau, da gab es irgendwie, sind dann normal rumgefahren, so ohne Sportklamotten und dann gab es immer die Leute, die richtig mit Ausrüstung und so, und dann hat mein Vater gesagt, das sind die Uniformierten und dann dachte ich mir auch, schon ganz cool und so, dann war das war die erste Phase des Fahrradfahrens bei mir in meinem Leben, würde ich sagen, und die zweite Phase Fahrradfahren war, als ich so 19, 20 war, ich eine Weile Fahrradkurier in Essen, also so wirklich so, fand ich auch einen guten Job, neben so als Ja, Studentenjob, habe ich das so ein Jahr lang immer wieder mal gemacht, Fahrradkurier. Und bin dann so, hab dann so gecheckt, dass diese Fahrradkurier-Szene auch so eine gewisse Coolness hat. So ein bisschen so wie Skateboarding. Nicht ganz so cool und nicht ganz so groß, aber halt auch irgendwie so dieses Fahrradfahren, dann irgendwie kam das raus mit den Fixies oder mit den Single-Speed-Fahrrädern und so. Und dann bin ich da so drauf, hab mir dann auch irgendwie ein Single-Speed-Fahrrad geholt und fand das, also Fixie nicht, aber das war mir immer ein bisschen zu gefährlich. Aber und bin dann so in diese Fahrradgenießer-Ecke so ein bisschen reingekommen. Und das war so die zweite Fahrt. Da bin ich auch in Hamburg. Ich habe eigentlich in Hamburg nie ein Auto gehabt. Immer das irgendwie alles mit dem Single-Speed gemacht. Und dann jetzt die dritte Fahrrad-Evolutionsstufe bei mir war dann jetzt so vor ein paar Jahren. Jetzt bin ich halt irgendwie so Anfang 40. Damals war ich Ende 30. Dass mich halt andere in diesem Alter angesprochen haben, ey, jetzt lass doch mal Fahrrad fahren, dann wirklich auch mit Radlerhose und allem drum und dran und dann hier rund um Alpecin, Dr. Wolf, die sind ja auch riesen Fahrradfans, haben ja auch ein Team und haben die mich so ein bisschen da reingezogen und mir dann Rennrad geschenkt tatsächlich, cooles und seitdem fahre ich jetzt so ein bisschen so, wie heißt das so, Mammals-mäßig, ne, so, ja. Ja, also eigentlich, ich sehe aus wie du von Klamotten her, aber ich kann halt irgendwie 3% von deiner Energy, ja.
Ja, als ich hier reingekommen bin heute, stand ja dein Rennrad auch direkt da. Ja. Was fährst du so für Touren, wenn du in Hamburg bist? Wo fährst du mal raus?
Meistens raus über Wedel, Appen-Eetz, da so die Ostschleife, schon die Westschleife. Mhm. Das ist in Hamburg, gibt es eigentlich zwei Gegenden, wo man richtig so Fahrrad fahren kann. Das eine ist im Osten so, wie ist denn die Gegend da?
Also Deichrunde?
Diese Deichrunde an der Elbe lang und so. Und die andere ist auch ein Stück weit an der Elbe, halt irgendwie eher sozusagen Westen. Ja. Da fährt man dann ja nach Wedel, nach Rissen, nach Appen. So, das ist für mich, wir wohnen da in Elbvororten, deswegen ist das ein bisschen naheliegender.
Ja, wir lernen uns ja heute auch das erste Mal kennen, also face to face, genau, mir war schon immer ein Begriff, was OMR ist, ich habe das immer spannend verfolgt, habe auch deinen Podcast, den OMR-Podcast, wenn dort interessante Gäste waren, höre ich mir die Folgen immer mal wieder so an, finde es immer spannend und ja, wie du sagst, irgendwie bin ich so vor 2-3 Jahren, habe ich dann auch gesehen, ey, der Philipp, der fährt ja auch Rad und habe so gesehen bei dir, du bist auf den Alpecin-Events rund um die Tour de France, L'Étape de Tour und so Sachen öfter dabei gewesen. Da bist du ja dann auch wieder so zum Radsport gekommen, wie du gerade gesagt hast.
Total abgefahren eigentlich. Das erste Mal, dass die mich da überredet haben, mal wieder Fahrrad zu fahren, hatten die mir dann auch so Klamotten geschenkt, da hatte ich wirklich gar keine Ahnung von Rennradfahren. Mhm. Also ich konnte halt Fahrrad fahren, aber nicht Rennrad fahren. Dann war das hier ein Tag vor den Cycle Classics und dann weil ich komme nochmal zum Hotel hier, unser Mannschaftshotel, kennst du es ja, gibt es ja in den Elbbrücken mal das Hotel da und dann mich dahin, haben mir die Klamotten gegeben, Fahrrad hier in die Hand gedrückt, dann komm, wir fahren jetzt hier eine Ausfahrt. Und dann bin ich wirklich da, weiß ich noch genau, damals fuhr bei Alpecin Nils Pollitt, ne, dein Kollege, sondern bin ich mit unter anderem dem, deinem Vater war auch dabei, so viele Freunde des Hauses von Alpecin, dann da so eine kleine 50 Kilometer Warmfahrrunde gefahren. Und ich war vorher noch nie Rennrad gefahren, so richtig. Und dann ich so, alle so ganz entspannt vorne, freihändig getrunken, sich umgedreht und so. Und ich mit beiden Händen die ganze Zeit am Lenker, um überhaupt so, weil man ja immer so Reifen an Reifen, dann, dass da nichts schief geht. Und dann meinte er, hat doch Bock gemacht, und war doch cool. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und dann, morgen ist hier irgendwie Cycle Classics, fahr doch mit, wir haben noch einen Startplatz frei, fahr doch mit. So, bei der Jedermann-Tour. Und dann, okay, wenn ihr meint. Ja, musst du irgendwie um 6:30 hier sein, dann fährst du 50 Kilometer mit. Und dann war Gott sei Dank auch da dein Vater dabei und dann bin ich hinter dem wirklich so die 50 Kilometer Cycle Classics gefahren. Das war richtig cool. Natürlich mega Service, dass da so jemand dann da quasi die Gruppe anführt. Und dann war ich total baff, dass das so gut geklappt hat. Aber auch da, dein Vater saß da freihändig, sich umgedreht, irgendwie so ein bisschen unterhalten. Und ich habe während der ganzen Fahrt nicht mal was getrunken, weil ich halt irgendwie Schiss hatte, den Lenker loszulassen und dann irgendwie nicht mehr so in der Gruppe da die Abstände einzuhalten und irgendwo anzuditschen. Aber dann habe ich mich so ein bisschen reingefuchst und haben nämlich nochmal auch irgendwie rund um Münsterland oder rund um Münster ist, so Münsterland-Giro oder so.
Ja, genau, Münsterland-Giro, ja. 3. Oktober.
Und dann war das auch so, ich kam da abends an, wir wollten dann eigentlich auch wieder so eine 50, 60 Kilometer Jedermann-Rennen fahren. Dann, nee, komm, wir fahren alle morgen die 120 Kilometer, das schaffst du auch. Ich so, und dann habe ich es versucht. Dann habe ich mich da wirklich auch von so Alpecin-Kumpels dann die letzten 30 Kilometer durchs Münsterland wirklich ziehen lassen. So, hier musst du mal einen Riegel essen und hier und komm, jetzt gib nochmal. Und dann so angeschoben und so. Dann war ich ziemlich platt. Aber zum Schluss, also vor Corona, bin ich dann tatsächlich auch mal die große Cycle Classics Tour gefahren und dann ging das schon besser und hatte ich jetzt auch keinen Stress, das zu schaffen. Aber man realisiert dann halt irgendwann, wo auch einfach die Unterschiede sind zwischen dem, was ich da mache oder und was ihr da macht, ne?
Ja, aber trotzdem Respekt, dass du dich überhaupt da rantraust in die Szene und das machst. Und ich meine, so wie du sagst, mein Papa fährt halt immer noch fast jeden Tag Rad. Ja. Und der hat das auch sein Leben lang gemacht. Also für uns ist das so, ich habe mal die Diskussion, oder nicht Diskussion, aber auch wenn ich meine Frau oder so zum Radfahren begeistern will, da wo ich mich total sicher oder wo ich sage, okay, jetzt fahre ich gerade wie eine Oma, so auf blöd gesagt, und ich fahre ganz locker, sagt sie, rast doch nicht so und nimm nicht so viel Risiko. Und da merkt man erstmal so, was man für ein anderes Verständnis hat. Also wenn man halt einfach irgendwas tagtäglich macht, dann, man springt halt irgendwie vom Bordstein hoch und runter und so Sachen und ach, jetzt ist orange, ich sprint noch mal schnell über die Ampel.
Ich sehe das ja auch. Ich sehe das ja auch irgendwie, wenn wir da bei Alpecin fahren, da fahren ja auch einige Ex-Profis mit. Der Lude oder auch, also eine ganze Truppe, die da mal so zu versammeln. Und das ist einfach eine andere Welt. Es ist ja bei allen Sportarten so, also wenn das jemand mal professionell gemacht hat. Und ich dann auch mal so denke, oh, jetzt heute, dann sagen die so das Höhenprofil an, jetzt, wer fährt noch mit die 100 Kilometer? Denke ich mir schon, oh, und das ist dann für viele überhaupt gar kein Gedanke. So, ja gut, dann fahren wir das halt jetzt zu Ende, diese 100 Kilometer. So, das ist für mich, ich habe überlegt, da schon mich der Bock drauf, mich da jetzt so zu quälen. Und für die meisten da ist dann so, ja, whatever, ja, irgendwie... Ja. Ist einfach egal.
Wie läuft denn so ein Trip da, wenn Alpecin euch alle einlädt, bei der Tour zum Beispiel ab? Erklär doch mal so ein bisschen.
Naja, das ist ja wirklich sehr großzügig, muss man sagen. Die Firma ist ja in Familienhand und da lässt sich der Eigentümer quasi das sozusagen, dass die Aktivierung der ganzen Tour de France Engagements das ja ohnehin machen. Was kostet das halt? Lädt dann halt irgendwie Kunden, Partner, Freunde des Hauses, sag ich mal, zur Tour ein, und dann hat auch sein Team, am Ende gibt es ja über die Jahre immer eine Alpecin-Partnerschaft, ein Profiteam, wo Alpecin mit dabei ist. Und dann haben die so ein Hotel, meistens exklusiv, abgeschlossen, sozusagen für ihren Freundeskreis, dann kommen so 50, 60 Leute. Und das setzt sich dann zusammen, meistens aus drei Gruppen, so eher Sport-related Friends, dann wirklich Kern-Business-related Friends, also so Leute aus dem, die dann mit Alpecin irgendwie die Produkte für ihre Handelsketten einkaufen oder irgendwie Apotheker oder irgendwie sowas. Und halt dann so Leute aus dem Digital-Business, die so ein bisschen die Business-Zukunft vielleicht irgendwo darstellen und wo man sich so ein bisschen einen guten Austausch erhofft, dazu zähle ich dann. Und dann sind das so drei Kreise aufeinander prallen, das ist immer ganz geil, weil wir sind dann immer, wissen natürlich alles, die ganzen alten Racer, die kenne ich dann so vom Namen her, so als Jugendlicher natürlich, Erik Zabel und so, sagt mir was. Und dann kommen wieder an und die denken so, okay, das sind jetzt irgendwie die jungen Digitaltypen, keine Ahnung, was die machen, aber die sind auch hier eingeladen, sind ja ganz nett. Also so ist das irgendwie so eine lustige Mischung. Aber ja, es ist dann am Ende endet es meistens so, dass es dann irgendwie da in diesem Hotel einen Pool gibt und wir dann da irgendwie im Pool rumstehen und wer ein paar noch jung geblieben sind, dann gehen um 11 Uhr mal in den Pool und ein paar gehen ins Bett. Und tagsüber wird auch gefahren. Also wir gucken uns meistens eine Etappe an aber es wird dann auch selber gefahren. Also dann gibt es immer so da Guides und dann kann man so verschiedene Stärkegraden fahren.
Ja, schön, dass du sowas mitmachst. Und wir haben gerade im Vorgespräch schon mal kurz geredet, dass dieses Jahr war das Event ja in Nîmes und ich glaube, du hast meinen Papa, glaube ich, schon das zweite oder dritte Mal getroffen der hat immer noch nicht so richtig verstanden, was du machst.
Ich glaube nicht so ganz. Er hat mittlerweile so einen Wiedererkennungseffekt oder dieser Typ mit der Westermeier, der ist da wieder dabei, also der muss irgendwie dazugehören, muss ich jetzt akzeptieren. aber nee, er hat das nicht so ganz und war dann auch ganz überrascht, er sagt dann auch zu mir irgendwann, sag mal hier, ja, du machst ja diese Digital-Sachen und so, du musst doch meinen Sohn kennen, der interessiert sich da auch für. So, ja, den kenne ich sogar schon von Instagram. Da guckt er mich ganz verdutzt an, wie von Instagram. Ich sage, ja, wir schreiben ab und zu. Ah, okay, ja, verstanden. Also das, man lernt sich schon ein bisschen kennen, aber ich glaube, wir haben dann natürlich jetzt auch einfacher es zu verstehen. Klar, der Fahrradsport ist halt einfacher zu checken, als jetzt, was da die ganzen Digital-Typen so machen. Ne?
Voll. Und da soll es ja auch später gleich noch ein bisschen drum gehen, dass wir da so, dass die ganzen Leute, die sich fürs Fahrrad fahren, hier zuhören, dass wir die da auch noch mal ein bisschen abholen oder vielleicht mal ein paar neue Themen mit denen erschließen. Aber ja, ich würde auch einmal ganz kurz zurückkommen. Wie gesagt, ich bin jetzt eine Woche in Hamburg, jetzt diesen Sonntag, oder ich war jetzt eine Woche in Hamburg, diesen Sonntag wären, oder letzten Sonntag wären ja die Cyclassics gewesen, leider abgesagt wegen Corona. Jetzt geht aber am Donnerstag geht die Deutschlandtour los. Dadurch, dass mein bester Freund Elias, der war auch schon mal hier im Podcast, dabei ist, bei dem schlafe ich momentan, konnte ich das viel Cooles verbinden. Und muss auch nochmal sagen, dass ich echt so, ja, die Woche jetzt so ein bisschen die Community in Hamburg kennenlernen konnte und das echt, schön ist hier zu fahren. Also ich bin fast jeden Tag die Deichrunde gefahren, das ist dann auch irgendwann ein bisschen langweilig, immer flach.
Wie viele Kilometer ist das?
Also, kommt drauf an, wie du fährst. Ich glaube, du kannst eine kurze fahren, 50 Kilometer, 60 Kilometer. Mein Freund Elias, der wohnt in Jenfeld, also ein bisschen außerhalb. Ja. Von da bist du super schnell in Schleswig-Holstein und dann bin ich meistens durch den Sachsenwald gefahren und dann auf die Deichrunde und wieder, sag ich mal, da am Deich zurück Richtung Hamburg. Das war, ich bin so fast jeden Tag so zwischen 70 und 80 Kilometer
gefahren. Das ist schon schöner. Die Osten ist nicht das, wo ich mich gut auskenne, aber es ist trotzdem Sachsenwald. Hamburg ist generell, es hat so viele Facetten, es ist eine geile Stadt.
Ja, ja, voll. Und aber auch vor allen Dingen auch so von den Menschen habe ich wirklich viele spannende Leute diese Woche getroffen und auch, dass das jetzt klappt.
Ja,
echt cool.
Absolut. Ich bin ja wirklich großer Sportfan und verfolge was. Du machst ja so ein bisschen so die Digitalseite des Radsports. Bin ich immer überrascht, dass das noch gar nicht so viele so machen. Also so ein bisschen so Instagram aktiver nutzen und auch ein bisschen authentischer nutzen. Also die meisten machen dann ja mehr so, guck mir dann auch schon die Fahrer an und so und dann sehe ich aber immer so die Fotos ja jetzt beim Rennen, so die dann irgendein Fotograf gemacht hat, so im Trikot, das ist ja auch mal so relativ ähnlich von außen betrachtet, aber bei dir ist natürlich schon, du machst ja individueller und sowas Persönlicheres. Insofern kommt man da so als jemand, der jetzt bei Instagram so durchscrollt, irgendwie besser rein eigentlich.
Ja, freut mich zu hören, also mir macht's die Razzien, macht's mir ja bis auf wenige, die dann natürlich damit auch ziemlich erfolgreich sind, macht es die Razzien eigentlich, glaube ich, ziemlich leicht. Also die wenigsten Profis posten irgendwas regelmäßig.
Warum ist das eigentlich so?
Boah, keine Ahnung, also im Radsport ist da immer noch ein bisschen oldschool, muss man echt so sagen, also das ist so.
Das sind alles junge Leute, ich meine, sind ja alle teilweise auch irgendwie 20, wie alt ist jetzt der Tour de France-Sieger, 21?
Ja, der ja, aber das ist wirklich so, weiß ich nicht, also in der Radszene wird halt, jetzt habe ich ein Rennen oder heute in meinem Rennen ist was passiert, dann poste ich was, irgendwie, wenn ich ein gutes Ergebnis habe, so, aber sonst, ja, warum soll ich denn was posten und so, und ich sage halt auch mal so, keine Ahnung, du musst die Leute ja mitnehmen, musst deine Geschichte erzählen oder.
Aber es ist ein Zirkus, ich meine, man sagt ja nicht umsonst Zirkus dazu, richtig, der Radsport-Zirkus, und richtig, am Ende, glaube ich, also welches Leben liefert mehr Geschichten als ein Zirkusleben, so, wo man permanent in anderen Ländern ist und so, ich bin auch so total immer heißer auf Behind the Scenes ein bisschen, aber da gibt's halt nicht so viel davon, ne?
Ja, leider. Und also wie du sagst, alleine dieses regelmäßig Posten kriegen die meisten ja schon nicht hin. Und auch einfach, sag ich mal, ein bisschen was anbieten, bitte ein bisschen den Leuten durchs Leben mitführen. Und dann, wie du sagst, das meiste sind halt immer dieselben irgendwie Rennbilder aus dem Rennen, die gleichen sich halt auch da nicht ab oder heben sich nicht ab von
anderen. Aber ich finde auch gerade Radsport ist irgendwie ganz cool, weil es hat halt neben dem Sport und dem Leistungssport, es hat auch irgendwie so den Aspekt so Style, und es gibt ja so, voll, wenn du mal anguckst, was es für Klamotten gibt, so auch wirklich so Brands, die einfach nur Sachen machen für einen Radsport. Das gibt's im Fußball gar nicht. Also im Fußball gibt's irgendwie ganz coole Trikots so, Paris Saint-Germain oder sowas gerade so, aber so diese ganzen Marken, also ich hatte am Anfang gedacht, kannte ich nur Rafa und dann habe ich so gemerkt, ey, das ist jetzt so wirklich das Alleroffensichtlichste, aber es gibt ganz viele geile so Klamottenlabels rund um Radsport und so, wo man echt viele Geschichten eigentlich erzählen könnte, wenn man so in dieser Szene drinsteckt.
Total, und also gerade das ist ja durch Corona zum Beispiel, die Radszene ist ja eigentlich ein Riesengewinner der Corona-Pandemie, weil nicht nur super viele Leute dann irgendwie aufs Rad gestiegen sind, das mal für sich ausprobiert haben, aber ich glaube auch so Radhersteller und Brands.
In der Digitalszene das erfolgreichste Ding ist Fahrrad.de.
Ja?
Das hatte vor kurzem der René Benkö gekauft, österreichische Immobilieninvestor, und der hat das gekauft, so vor 2, 3 Jahren würde ich sagen, im Bereich von, ich glaube, ein paar 100 Millionen, und hat das dann zusammengeführt mit anderen so E-Commerce-Shops im Bereich Sport. Mhm. Und das soll jetzt an die Börse gebracht werden für, ich glaube, mehrere Milliarden.
Krass.
Also, das ist schon, also Fahrrad.de, das wird auf jeden Fall, das heißt jetzt Signa Sports Group, glaube ich. Das ist schon ein sehr gutes Geschäft gewesen.
Ja. Ja, nee, und deswegen sage ich, also die sind da, die Szene an sich ist ja voll der Gewinner mit den ganzen Brands, und da geht's ja, also da ist ja Radrennsport ist ja da nur ein kleiner Teil von. Also ich bin ja auch in der Radrennszene viel unterwegs, aber bewege mich super gern auch so in der Lifestyle-Szene, und zu sehen, was da abgeht. Also auch jetzt, wie gesagt, wenn ich hier die Woche bin, super viele interessante Leute, wo ich dann sagen kann, das ist halt mega cool. Ich sag halt irgendwie, ey, lass uns auf dem Rad treffen, lass uns irgendwie 2 Stunden zusammen Rad fahren. Man unterhält sich. Ist geil, dass das einfach klappt und dass so viele Leute mittlerweile Rad fahren, und Radfahren kannst du ja auch wirklich in jeder Geschwindigkeit. Also wenn ich mich einfach ein bisschen drossel und ich fahre halt 5 km/h langsamer, dann kann ich mit jedem Rad fahren und man hat ein gutes Gespräch und eine gute Zeit.
Absolut. Also Radsport hat wirklich echt viel da. Auch diese geile, was ja auch wichtig ist, so diese Legacy, diese Historie, ne? Also Radrennsport, da gibt's ja so die geilsten Bilder so von früher. Dann dieses Fashion-mäßige, dieses Tech ist ja auch drin, so wirklich Tech-Business, so auch jetzt Peloton ist ja auch irgendwo Radsport und so. Also welche Sportart hat diesen Stretch von so wirklich dem krassen Tech-Unternehmen, Peloton, bis halt zu Fashion und Lifestyle, bis halt zu Leistungssport mit der ganzen Historie und den ganzen Ebenen?
Top. Das habe ich, glaube ich, noch nie im Podcast erzählt. Ich habe letzten Winter von Peloton habe ich ein Angebot bekommen. Ich hätte Instructor machen können, dafür hätte ich ja nach London ziehen müssen. Und es war ein Dreijahresvertrag und ich hätte vielleicht mehr verdient als Radprofi. Es war wirklich? Unglaublich. Es war unglaublich.
Es
war super interessant, ey.
Ich habe in Hamburg eine Freundin, eine Bekannte. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf, deswegen sage ich den Namen lieber nicht, aber auch eine sehr erfolgreiche Influencerin im Fitnessbereich. Und die erzählte mir das auch, dass sie auch ein Angebot hatte oder dann im Casting war. Und das läuft ja dann so ein dreistufiges Casting und sowas. Und dann hätte man, aber sie hatte keinen Bock nach London zu ziehen, glaube ich.
Geht mir genauso.
Aber also man daran hat, glaube ich,
auch gescheitert.
Also in USA ist ja schon so, dass so Peloton Instructor wirklich, dann wirst du richtig berühmt. Also wahrscheinlich würdest du damit berühmter werden, als wenn man das möchte, als das Profi-Fahrradfahrer.
Kann gut sein, ja.
Weil die dann dir eine Plattform bauen, die sonst keiner so hat. Dann wirst du da ständig ja scheinbar mit den Leuten gezeigt. Ne?
Voll. Ja, man sieht es ja auch. Also ich muss dazu sagen, dass ich auch mit Zwift da ein bisschen mehr connected bin. Und das war so, das eigentlich kann man ja sagen, hat Zwift nicht viel Konkurrenz, sondern ist schon Peloton das Erste. Also Zwift kennst du ja sicherlich. Also bei mir ist auch nur daran gescheitert, dass ich, also wenn ich irgendwie hätte nebenbei machen können, dann wäre das super interessant gewesen. Aber nach London ziehen und ich war gerade Papa geworden, das hat einfach keinen Sinn gemacht.
Und dann hättest du deine Fahrradkarriere abbrechen?
Nee, also das ist das Nächste. Ich hätte jetzt auch nicht meine Radkarriere abgebrochen, um Cycling-Instructor zu werden. Also ja, man sagt niemals nie. Also ich finde das Thema an sich super spannend. Und auch jetzt hier in Hamburg bin ich ein oder andere Mal da vorbeigelaufen. Und also auch in meinem Freundeskreis sagen super viele, ey, ich würde gerne so ein Bike haben und würde da gerne drauf fahren. Ne?
Ich war da aufs Rudergerät von denen. Es gibt jetzt die Rumors, dass es demnächst ein Rudergerät gibt von denen.
Ja, das kann gut sein. Ne? Ah. Damit machen die, erschließen die sich auf jeden Fall dann noch ganz neue Bereiche.
Absolut. Also
spannende Brand auf jeden Fall.
Ja, genau. Ich hatte bei mir im Podcast den Gründer vor ein paar Monaten mal. Der sieht sich ja selber mittlerweile auch als Medienfirma. Das ist interessant. Die sehen sich gar nicht so als Hardware-Bike-Firma, sondern die sehen sich wirklich eher so wie Netflix, nur halt mit ein bisschen mehr Hardware.
Ja, ja. Ja, ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Also ich glaube auch, gerade schon mal kurz über Swift geredet, ich denke auch, dass die demnächst mal anfangen werden, Hardware rauszubringen. Und das wird dann auch spannend, wie das bei denen geht. Also wenn das ist ja dann direkte Konkurrenz, zum Beispiel für Peloton. Mal schauen, in welche Richtung das geht. Ich verfolge das auf jeden Fall spannend. Oder ich finde es sehr spannend zu verfolgen, wie der Radsport da so jetzt in die breite Masse wieder kommt.
Also ich bin ja auch irgendwie immer wieder an den Digitalfirmen, die börsennotiert sind, dran und frage mich, ob man investieren sollte. Ich glaube, Peloton ist schon sehr, sehr teuer als Investment.
Ja, das kann gut sein. Achtung, Achtung. Es gibt eine kurze Zwischendurchsage. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Folge 66, Rick und der Rotzlöffel. Dort war Rick Sauser zu Gast, der Veranstalter vom Wider-Man. Und es gibt gute Nachrichten, der Wider-Man kann dieses Jahr wieder stattfinden. Vom 17. bis zum 19. September wird der Wider-Man in Bad Dürheim stattfinden. 3 Tage lang alles in Bad Dürheim. Die erste Etappe, eine Einzelzeitfahrt von 16 Kilometern mit 191 Höhenmetern. Die zweite Etappe, ein Straßenrennen, 121 Kilometer mit fast 2000 Höhenmeter. Dort dreht man eine große Schleife durch den Schwarzwald. Auf der dritten Etappe sind 100 Kilometer zu bewältigen mit knapp 1000 Höhenmetern. Dort fährt man nach 30 Kilometern einmal durchs Ziel und dann auch noch eine große Schleife durch den Schwarzwald. Ein paar Keyfacts für euch an dieser Stelle. Die Strecken sind komplett abgesperrt. Es gibt eine Live-Übertragung aller 3 Etappen im Internet. Es gibt Altersklassenwertungen für Frauen und Männer mit eigenen Liedertrikots. Ebenfalls gibt es eine Bergpreiswertung, auch da wieder mit Liedertrikots gesplittet für Frauen und Männer. Die Mindestgeschwindigkeit beträgt ca. 23 km/h für das 3-Etappen-Rennen. Also ihr solltet so einen 23er-Schnitt fahren können, damit es Spaß macht, da mitzufahren. Das Einzelzeitfahren am Freitag und das Straßenrennen am Sonntag kann man auch als Tagesstarter fahren. Also da müsst ihr nicht alle 3 Tage fahren, sondern könnt auch sagen, ey, ich will nur das Zeitfahren fahren oder nur das Straßenrennen am Sonntag. Das geht alles. Neu in diesem Jahr ist übrigens, dass das Finale der Lieder Logistik Rad Bundesliga beim Wider-Man mit 3 Rennen von Freitag bis Sonntag stattfindet. Freitag ebenfalls das Einzelzeitfahren, 16 Kilometer, Samstag das Straßenrennen, 82 Kilometer und Sonntag nochmal das Straßenrennen mit 70 Kilometern. Außerdem kommen noch einige Nachwuchsrennen am Sonntag für die U17 und die U19, jeweils männlich als auch weiblich. Da kann sich der Nachwuchs mal richtig im Schwarzwald austoben. Und ja, das ist einfach ein richtig geiles Jedermann-Rennen, Jedermann-Veranstaltung, wenn man Bock auf Radfahren hat. Dann würde ich euch ans Herz legen, da vorbeizuschauen, euch da anzumelden. Hört euch gerne nochmal die Folge 66 an. Ich glaube, spätestens wenn man die hört, bekommt man richtig, richtig Bock, damit zu fahren. Und ich will auch nochmal sagen, dass es halt, wenn man eine Heißdüse ist und wenn wir da richtig Gas geben, ist das eine coole Veranstaltung. Aber auch für alle Genussfahrer ist das wirklich, macht das ebenfalls genauso viel Spaß. Was ich auch nochmal ganz zum Schluss sagen will, es gibt übrigens kein Teilnehmerlimit und die Online-Anmeldung läuft bis zum 11. September. Nachmeldungen sind aber auch noch direkt vor Ort möglich. Also, wenn ihr Bock habt auf ein cooles Radwochenende, eine richtig coole Veranstaltung, 17. bis 19. September, der Wilderman, müsst ihr dabei sein. Liebe Grüße und viel Spaß damit. Wir werden sicherlich immer mal wieder jetzt über Radsport reden und dies und das, aber trotzdem, lass uns mal ein bisschen auch auf deine Story, du bist ja der Gast hier, zu sprechen kommen. Du hast es schon gesagt, du bist in Essen geboren, ich komme aus Unna, ist auch, sag ich mal, Grenze vom Ruhrgebiet, ja. Deswegen ähnliche Wurzeln. Wie hat es dich da nach Hamburg verschlagen?
Ich war mein Leben geht so in ganz Kurzform, Abi gemacht in Essen, dann Zivildienst gemacht in Essen und da eine Amerikanerin kennengelernt, und dann mit der gemeinsam nach New York gezogen. Riesen Zufall, dass sie dann Essen rumlief, ihre Eltern besucht hat, habe ich da kennengelernt. Und dann war ich über der 4 Jahre in New York und habe da mich so durchgeschlagen. Habe von da aus ein bisschen auch in Deutschland studiert, aber war sehr präsent dort. Habe dann trotzdem einen Abschluss gemacht in Dortmund, ohne viel da zu sein. Und dann hatten wir uns getrennt und dann habe ich mich gefragt, was mache ich jetzt? Ne? Bleibe ich jetzt in den USA? Habe ich jetzt einen deutschen Abschluss? Gehe ich irgendwie zurück nach Deutschland? Wo gehe ich da hin? Und dann habe ich einen Professor getroffen, der meine Diplomarbeit korrigiert hätte, und da hatte ich geschrieben über Zeitschriften. Ich bin ein großer auch Zeitschriften-Fan, und auch damals war Zeitschriften noch viel größer. Man hat in New York auch bei so einer Hip-Hop-Zeitschrift mitgearbeitet. Dann habe ich so über Gründung von Zeitschriften geschrieben. Und dann meinte er, hey, hier, du scheinst ja so ein bisschen medienaffin zu sein. Wir bauen hier so ein neues Institut für Medienwissenschaft auf in Hamburg. Teil der Uni Hamburg, kann man einen Master machen. Baue das jetzt auf, ich wechsle aus Dortmund nach Hamburg, hast nicht Lust mitzukommen. Und dann habe ich ja so ein Stipendium bekommen, Arbeitsstipendium bekommen, muss dafür arbeiten, am Lehrstuhl und so, bin dann zum Master nach Hamburg gekommen. Und dann wollte ich eigentlich promovieren, und dann gab es aber da die Chance, wurde am Lehrstuhl nachgefragt, ob jemand da sei, vielleicht von den jungen Doktoranden oder von den Leuten am Lehrstuhl, die sich eignen könnten für so einen Bertelsmann, also der Riesenladen, für einen der Vorstände als Assistent, als Büroleiter. Und dann hat mich derselbe Professor da empfohlen, meinte, wir haben ja so einen, der wollte eigentlich promovieren, der könnte vielleicht passen. Und dann bin ich dahin und habe dann da am Ende 3 Jahre lang bei Gunnar und Jahr bei Bertelsmann gearbeitet, Assistent gemacht und also die ganze Medienszene nochmal anders kennengelernt. Und bin dann aber gemerkt, so Zeitschriften, das ändert sich gerade alles, jetzt neue heiße Dinge, ist einfach Internet-Sachen machen, da kann man auch Inhalte produzieren. Und dann habe ich mit diesen SEO-Seiten angefangen, also Seiten bei Google platziert oder einfach am Ende für Google so optimiert mit den Keywords, mit den Backlinks, also dass die Seiten, damals ging das relativ einfach, gut gefunden werden. Und dann habe ich es mit einem Kumpel gemacht und irgendwann hatten wir darüber halt mehr Umsatz, als wir als Gehalt hatten bei Gruner. War einfach, weil wir zu bestimmten Suchworten immer der erste Treffer waren. Mhm. Und dann kamen alle Leute, sich zum Beispiel, bei uns war das damals so, für ein Studium ohne Abitur interessierten. Wir haben da so, wenn du eingegeben hast, Studium ohne Abitur, googeln halt irgendwie tausende von Menschen jeden Tag. Und waren wir da, hatten wir so eine Seite, die hieß irgendwie studium-ohne-abi.de, und da haben wir so ein paar Hinweise gegeben, wo man ohne Abi studieren kann, und hat sehr viel Werbeanzeigen auch drauf gehabt. Und dann haben die Leute halt zum Teil irgendwie die Werbeanzeigen geklickt und dann haben wir dafür Kohle gekriegt. Und das war einfach super einträglich, ohne Aufwand, einfach die Seite auf Nummer 1, jeden Tag tausende von Besuchern von Google reingespült bekommen und dann für die Klicks Kohle bekommen von den jeweiligen Firmen, von diesen Privathochschulen, die dann da irgendwelche Studiengänge angeboten haben für Leute ohne Abi. Und dann haben wir das immer größer gemacht und sind da so reingewachsen. Dann haben wir als nächstes so eine Firma gebaut, die so Banner macht, die dich verfolgen, kennst du auch. Du gehst auf Zalando, guckst dir Schuhe an, dann kommen die hinter dir her. Diese Technologie dafür haben wir gemacht. Und das war dann auch so der heiße Scheiß damals. Alle haben es geklickt, die Firmen waren mega happy, auf viel mehr Klicks auf die Banner und so. Und diese Firma, diese Projekte haben wir dann alle verkauft. Jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie komplett life-changing nie mehr arbeiten müsste, aber schon auch, hatte ich zum ersten Mal ein bisschen Kohle. Und während der ganzen Zeit habe ich so als Hobby und für unsere Kunden auch immer Seminare gemacht, weil alle immer sagten, ey, du bist ja hier der Internet-Marketing-Typ und so, kannst mir nicht mehr helfen. Ich konnte nicht allen helfen. Also habe ich so Seminare gegeben, also 3 Tage konnte man sich anmelden, dann habe ich allen erklärt, so wie das funktioniert mit Google, mit den Bannern und so, das sind 3 Tage so Crashkurs Online-Marketing. Und dann auch für Firmenkunden, unsere damaligen Firmen so, komm hier, wir machen jetzt ein Wochenende-Seminar, komm mal rein oder kannst mal einen Kollegen schicken oder so. Und daraus ist dann am Ende, weil alle gefragt haben nach so einem Seminar, sieht man sich nochmal wieder, gibt es einen Aufbaukurs, gab es alles nicht. Habe ich halt ein kleines Event gemacht, einmal im Jahr so eine Konferenz. Dann aber auch, weil es viele Bekannte und Freunde waren, logischerweise, die dann da auch hinkamen. Viele Kunden habe ich das dann ein bisschen netter gemacht mit Musik und ungewöhnliche Locations hier in einer großen Freiheit auf dem Kiez und so. Also so alles ein bisschen edgy gemacht. Und das ist gut angekommen. Plus, das ganze Business ist mega, mega gewachsen, weil damals war ja Facebook und Google super klein. Das war immer die Rede von Startup. Und als wir angefangen haben, gab es Facebook noch gar nicht. Ne? Und so über all die Jahre sind wir dann halt so der Ort geworden, wo sich halt viele informieren, wo viele hingehen. Und das hat sich extrem beschleunigt, einfach über die Entwicklung von dem ganzen Thema. Und dann sind wir da so jetzt groß geworden, dass wir jetzt am Ende, vor Corona hatten wir dann halt dieses Event, OMR, wo dann so 60.000 Leute kommen, also von am Anfang 200 oder von 30 im ersten Seminar bis zu 60.000, das war so der Weg. Und parallel haben wir halt dann auch natürlich eine Jobbörse gestartet, wir schreiben täglich Artikel, haben ein Portal gestartet mit einer Redaktion und Podcast-Vermarktung und Weiterbildungsstudien, Bücher, also habe das ganze Programm so ausgebaut und jetzt sind wir ja so 160, 170 Leute und sitzen hier in Hamburg sehr zentral und machen das halt.
Ja. Ja, genau, in der Schanze sitzen wir.
Genau.
Du hast jetzt das so durchgerattert. Ich sag mal, wann wurde OMR gegründet? Welches Jahr war das?
Gegründet, glaube ich, so indirekt. Das erste Event gab es so 2011, würde ich sagen.
Genau, und du hast gesagt, ihr kommt, oder euer Hauptaugenmerk war ja immer Eventbranche. Ich habe euch da natürlich jetzt auch in den letzten Jahren gerade über die Podcasts kennengelernt. Du hast mich hier auch gerade durchgeführt und es war super beeindruckend. Ihr habt ja gefühlt 20 verschiedene Bereiche, die ihr angeht. Erklär das doch einfach mal so ein bisschen.
Also am Ende glaube ich halt, das kann man ja bei Amazon sich abgucken, dass es halt total hilfreich ist, wenn man mehr als ein Geschäftsmodell hat und versucht, dass sich die verschiedenen Geschäftsmodelle so ergänzen. So, ne? Das haben die ja auch in verschiedenster Hinsicht. Und wir haben dann auch gesagt, okay, wir haben jetzt diese Seminare und haben einfach mal die Konferenz. Und dachte ich mir, okay, wer zur Konferenz geht, der informiert sich wahrscheinlich über Jobs in dem Bereich. Da habe ich halt eine Jobbörse gemacht und dann konnte man das so verknüpfen. Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt ja auch Leute, die abseits von den Seminaren und nach den Seminaren einfach nach uns googeln. Konnte man bei Google, kann man nachgucken, was wird so gegoogelt oder wie oft suchen Menschen nach Keywords, die mich interessieren. Und dann habe ich halt, wir hießen ja damals so offiziell Online-Marketing-Rockstars, ein bisschen ungewöhnlicher Name, habe ich geguckt, jetzt sah ich, dass tatsächlich abseits von Seminaren und Konferenzen Leute nach uns gegoogelt haben und schon mal was von uns wollten. Und wir hatten aber nichts. Und dann habe ich, okay, komm, wir müssen jetzt mal einen täglichen Artikel schreiben, um halt da irgendwie was anzubieten. Und so haben wir Schritt für Schritt immer mehr aufgebaut. Und aktuell würde ich sagen, haben wir so 5 Geschäftsbereiche. Der eine ist das ganze Thema Live-Events, großes Festival, hoffentlich bald wieder. Die Kollegen haben jetzt in der Zeit, wo es keine Festivals geben konnte, hier in Hamburg geholfen, so ein Impfzentrum zu machen. Also das hat auch alles weiter Bestand. Dann das ganze Thema wirklich Education, die Seminare, Studien, White Paper. Wir gehen in Firmen hinein und helfen in Firmen, Digital-Business zu verstehen und bei konkreten Fragestellungen. Das nennen wir so Education. Das dritte ist unser Podcast-Business. Da habe ich ja selber angefangen, habe irgendwie vor 7 Jahren Zwillinge bekommen. Und dann immer morgens früh, damit meine Frau mal schlafen konnte, diese Zwillinge im Kinderwagen rumgeschoben und dann war mir mega langweilig, ich konnte keinen anrufen und dann habe ich halt damals vor 5, 6 Jahren selber Podcast gehört und dann war meine Frau immer total erschrocken, ey, du warst jetzt hier 2,5 Stunden weg, wo warst du denn so lange mit den Kindern? Ja, spazieren gehen, damit du schlafen kannst, Podcast gehört und dann habe ich gemerkt, Podcast hören macht mir mega Spaß. Dann halt auch wieder richtig Timing-Glück vor 5, 6 Jahren einen eigenen Podcast angefangen, aus dieser Erfahrung heraus. Und dann gesehen, es kamen sofort Leute, die sagten, kann ich da nicht irgendwie mal eine Werbung schalten, kannst du nicht mal von meiner Firma erzählen oder kannst du mal einen Hinweis geben oder kann ich da mal zu Gast sein und so. Und dann habe ich schon gemerkt, oh, das klappt jetzt, da kann man was vermarkten. Und dann haben wir angefangen, andere Podcaster anzusprechen, ob wir auch ihre Werbeflächen vermarkten können. Dann haben wir angefangen, selber Podcast-Formate zu uns auszudenken, die gut klappen könnten. Hier mit Tim Melzer, einen Koch-Podcast, ja. Mit Mats Hummels und Jonas Hummels, einen Fußball-Podcast, ja. Mit verschiedensten anderen. Und so haben wir jetzt aktuell so 60, 70 verschiedene Podcasts, die wir entweder selber machen oder die wir vermarkten, wo wir so drin hängen und halt mein eigener ist auch immer weiter gewachsen. Habe ich dann irgendwann auch immer, ja, bekanntere Leute, erfolgreichere Menschen reingeholt, um auch mal so über Business-Themen zu sprechen. Also um jetzt zurück zur Firma zu kommen, ne, Live-Event, Education, Podcast und dann gibt es jetzt seit neuestem noch eine Software-Bewertungsplattform, wo wir hingehen und versuchen, Business-Software, das echte Nutzer, die diese Software anwenden, die bewerten und daraus wollen wir Geschäft machen, weil dann die Softwarefirmen, die suchen ja also eine Zoom oder weiß ich nicht, irgendeine Kollaborationssoftware, Asana, was man halt so kennt, die suchen halt alle Kunden und es ist gar nicht so einfach für die, dass neue Leute Software entdecken und bei uns jetzt sehr gut, sich über Software zu informieren, also auch Software zu entdecken und das kann man gut vermarkten, das ist unser vierter Geschäftsbereich, OMR Reviews und der fünfte ist, bisschen zufällig gekommen, hier in Hamburg gibt es so ein Wahrzeichen, den Telemichel, diesen großen Fernsehturm und der war 20 Jahre lang zu, da musste der saniert werden, aber sich für niemanden, für keinen Pächter irgendwie gelohnt, den zu sanieren. Man kam immer in die Stadt und hat gesagt, okay, wir geben jetzt hier mal öffentliche Gelder für eine Sanierung aus und suchen halt dafür danach dann einen Pächter. Da konnte man sich dann bei einer Ausschreibung teilnehmen und da haben wir gemeinsam mit der Messe und mit einem anderen Hamburger Immobilienunternehmer haben wir dann diese Ausschreibung gewonnen und sind jetzt für die nächsten 20 Jahre Pächter des Hamburger Wahrzeichens hier und sind da gerade dabei, den wieder zu eröffnen. Das dauert jetzt noch 2 Jahre mit allen Genehmigungen, mit Denkmalschutz und Feuerschutz und so eine Renovierung von so einem Wahrzeichen ist halt nicht mehr so eben.
Ja, mega krass. Also als ich gerade auch reingekommen bin hier bei euch, hat leider nicht funktioniert, aber du hast auf den Buzzer gehauen und normalerweise hätte dann ein Lichtring einmal rumlaufen
sollen. Genau, wir haben ja oben so eine LED eingebaut und man sieht von unserem Büro aus den Turm, aber irgendwie ist gerade die Funk-Connection scheinbar gestört.
Ja, war krass. Also was habt ihr denn vor dem Fernsehturm denn eigentlich, wenn ihr den mal habt?
Also es soll dann 2 Ebenen geben. Die eine Ebene ist ja so ein Hangout-Spot. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, hier in Hamburg gibt es an der Elbe so eine Strandperle, heißt das. Musst du, wenn du da nicht warst, mal vorbeigehen. Das ist ein mega geiler Blick. Du guckst so auf die Hafenkräne, stehst an der Elbe, gibt es ein Café am Strand. Und da gibt es dann halt so ein bisschen Essen, aber nicht jetzt Restaurantmesse, mehr so Imbiss Plus. Und das wollen wir da oben auch machen. Du kannst halt da einfach chillen. Du kannst da hingehen als Tourist, als Hamburger, sich da treffen und sagst, mega geilen Blick, sehr ungewöhnliche Location und kriegst da so ein bisschen was über das normale Maß, über Pommes und Bockwurst hinaus was angeboten, aber jetzt halt auch nicht irgendwie mit 2 Stunden warten und hinsetzen und so. Und das wollen wir auf einer Ebene machen. Auf der zweiten Ebene wollen wir wirklich Eventfläche machen, die man mieten kann, wo wir auch gesagt haben, wir wollen, dass da auch alle in Hamburg die haben können, jetzt nicht nur irgendwelche hohen Mietpreise aufrufen, sondern wir machen da irgendwie, ich glaube, 160 Tage Vermietung ist geplant, so richtig, wo da Firmen dafür Geld bezahlen und die anderen Tage im Jahr ist dann so eine Kita, ein Altenheim, irgendwelche Leute, die Bock haben, die coole Konzepte haben, bekommen dann die Fläche, um so halt diesen Turm auch so ein bisschen in die Stadt einzupflanzen.
Boah, echt, also Respekt, was ihr alles macht. Und
ja, das ist jetzt Long Term.
Ne? Ja, aber trotzdem ist es ja, also neben, wenn man hier gerade mal durchgegangen ist, sehr inspirierend, was OMR schon alles macht und jetzt da auch wieder neues Thema. Ihr macht ja auch, weil ich würde noch mal kurz ein bisschen auf das Event-Thema eingehen, also aktuell macht ihr auch das Impfzentrum hier. Wie kam es dazu?
Das kam so, dass Ende letzten Jahres in der Stadt Hamburg scheinbar entschieden wurde, es soll ein zentrales Impfzentrum geben und das soll in Messehallen sein. Und dann hat sich der Krisenstab informiert, irgendwann, wer kann so ein Impfzentrum überhaupt betreiben? Weil das sind ja alles jetzt, es gab ja keine Ressourcen dafür, weil niemand in den Behörden war jetzt ja, hat Leute und hat das Personal und alles, um so ein Impfzentrum zu bauen. Und dann wurden wir da empfohlen, also hier die OMR-Typen, die machen ja mit diesen Hallen so 60, 70.000 Mann-Events, die können da alles Mögliche mitmachen, Bühnen reinbauen, die wissen genau, wie die Hallen gehen, also wie so eine Halle zu betreiben. Das ist jetzt nicht nur Licht anmachen, also da musst du genau überlegen, welche Leute wann wo rein, Personenleitsysteme, Sachen abklären lassen bei der Polizei und so weiter. Aber das haben wir alles schon ein paar Mal gemacht und das zugetraut. Dann wurde ich da eingeladen und hatte gar keine Ahnung, worum es geht, zum Krisenstab und dachte, vielleicht wollen die jetzt irgendwie einen Podcast oder sowas und dann dachte, nee, Empfehlung, kann ich mir vorstellen, sonst muss ich machen. Und da dachte ich, ja, muss ich mir mal überlegen oder mal kalkulieren. Ja, aber brauchen jetzt eine schnelle Antwort, vielleicht setzen wir uns übermorgen wieder zusammen und dann mit einer Kalkulation, dann müssen wir das überlegen. Und dann habe ich das hier kalkuliert, ich hatte zum Teil auch Leute in Kurzarbeit und dann habe ich alle wieder zurück ins Büro, hier kommt was Größeres vielleicht, lass uns mal hinsetzen, das einmal durchplanen. Ja, und dann haben wir das auch noch natürlich am Ende ausschreiben müssen. Da gibt es so Vergaberechtsthemen, die, wenn man jetzt sozusagen die Stadt oder eine öffentliche Einrichtung sozusagen der Auftraggeber ist, dann ist das nicht ganz so mal eben. Mhm. Dann hat das ein paar Tage gedauert, bis wir das dann alles da geklärt hatten. Dann haben wir Anfang Januar angefangen, halt ja, das zu machen, waren in der Halle und haben dann sofort realisiert, das war, also schon, hatten wir schon vorher realisiert, du brauchst halt so über die fünf Monate, die es mal ursprünglich geplant war, wahrscheinlich so 600-700 Leute, um die verschiedensten Schichten 7 Tage die Woche von morgens bis abends da zu impfen, das abzudecken. Und dann haben wir halt erstmal angefangen, die allein zu stellen, die zu finden, die zu suchen, die onzuboarden, auch alle in die Buchhaltung reinzukriegen und so, wie das alles so sein muss. Und zu schulen. Und dann, ja, haben wir das hochgefahren, dann ging es ja erst langsam los, weil es noch gar nicht so viel Impfstoff gab. Und dann haben wir aber ab März, April 11.000 Impfungen am Tag gemacht, haben jetzt in Summe, glaube ich, über 1 Million Menschen da geimpft. Also wir, ich habe es nicht gemacht, sondern auch das Ärzteteam und meine ganzen Kollegen und die ganzen Verantwortlichen bei der Stadt. Das war ein super Projekt. Ich glaube, während wir jetzt sprechen, läuft jetzt die letzte Woche. Im August wird es dann zugemacht. Wurde nochmal immer wieder verlängert, weil man sagt, okay, soll doch noch irgendwie offen bleiben. War alles für uns auch sehr neu und habe da auch extrem vieles erlebt. Also wenn man 1000 Leute einstellt, dann erlebt man einfach alles in der Gesellschaft. Leute dabei, die sich nicht benehmen können, wirklich aufs Härteste, ja. Wo man denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, hat er wirklich seine Hose runtergezogen. Ja. Du erlebst halt aber auch mega positive Sachen, also auch Leute, die wir so krass gut fanden, die wir uns nie getroffen hätten, die wir jetzt bei OMR im Kernteam einstellen oder übernehmen werden. Wir hatten da Todesfälle von Leuten, die da verstorben sind. Also ne, auch da, wenn man so viel mit Senioren arbeitet, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit einfach so, dass alles, wir hatten da wochenlang nur Leute über 80. Und dann hat sie auch vor dem Impfen wohl gemerkt, gab es einen Herzinfarkt oder so. Crazy. Ja, also sehr, sehr viel erlebt, im Guten wie im Schlechten. Und jetzt mal gucken, dass wir im nächsten Jahr wieder ein normales Event machen können.
Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das ist nämlich auch da, Das Main Event, sag ich mal, war das OMR-Festival, wo ich wo ich eigentlich Leuten, denen ich auf Instagram gefolgt bin, wo ich gesehen habe, hey, die treten irgendwie alle da bei diesem OMR-Festival auf. Das war wirklich so das erste Mal, dass ihr so in meinem Leben so aufgetaucht seid. Ich so dachte, ja, okay, der spricht da jetzt, der hält da eine Rede oder ist halt Speaker. OMR-Festival, wie kam das zustande? Mittlerweile riesengut besucht, leider die letzten 2 Jahre nicht, wegen Corona. Hoffentlich nächstes Jahr wieder. Da kommt eigentlich alles zusammen.
Da kommt alles zusammen und ja, das war am Ende dieses Ding, wo ich angesprochen wurde damals von den Seminarteilnehmern, die sagten, sieht man sich nicht mal wieder oder gibt es einen Kurs für Fortgeschrittene, ein Seminar für Fortgeschrittene und ich hatte halt nichts. Und da habe ich halt angefangen, so eine Konferenz zu machen, das war damals halt ein Tag und da ist halt immer mehr draus geworden, weil das halt so gemacht war für Freunde, mit Musikern, mit geilem Essen, mit cooler Location. Und so fand das halt immer nett und dann haben wir davon weitererzählt und dann kam halt diese ganze Dynamik in die Branche hinein, Google, Facebook, alle wurden immer größer, das ganze Thema wurde immer relevanter und wir hatten da halt diese Konferenz so in die Welt gesetzt und irgendwann haben wir dann entschieden, hey, wir machen die jetzt nicht mehr hier in der großen Freiheit oder im König der Löwentheater, sondern wir machen die jetzt in den Messehallen, ne? Und da hochgefahren, ich glaube, beim ersten Mal kamen dann so 20.000, muss ich ja nicht mehr ganz genau, und bei dem letzten Event, das wir gemacht haben, waren dann, ich glaube, 55.000 da.
Ja.
Und wir hätten ja sicherlich im letzten Jahr hätten wir so an die 70.000 Tickets verkaufen können. Das ist dann schon so vergleichbar wie Wacken oder wie Rock am Ring. Halt nur, es geht halt nicht nur um Musik, es geht halt vor allen Dingen tagsüber um Business, um Digitalbusiness, abends aber auch Konzerte und so, ne? Materia oder vermutlich mal, dass du dem auch folgst, der war dann da oder auch Andy Lay war oft da, Lindenberg, also wirklich das ganze Programm.
Ja, super spannend. Ich frage dich das alles, weil ich gleich auf einen Punkt kommen werde. Vorher noch einmal kurz, lass uns doch mal kurz über den Podcast sprechen, den du machst. Wie gesagt, also ich habe zum Beispiel die Folgen mit Paul Ripke gehört oder die mit Wisen, mit Jan Frodeno. Mhm. Meine Frau hat zum Beispiel im Marketing bei Wisen gearbeitet, deswegen war das sehr interessant für mich. Und ist super spannend. OMR-Podcast. Mittlerweile hat sich das ja so entwickelt. Wie viele Folgen hast du mittlerweile? Schon 200,
400 irgendwas, ja.
400 irgendwas. Gleich kommt die Frage, was so deine inspirierendsten Gäste waren. Da weiß ich, da braucht man immer ein bisschen Zeit, das sage ich jetzt schon mal. Mhm. Nee, aber mittlerweile hat sich das ja so entwickelt, dass irgendwie, sag ich mal, zum Beispiel letztens About You geht an die Börse und kurze Zeit später sitzen die hier und reden mit dir live darüber. Dass du halt so deutschlandweit oder vielleicht also ja schon so in der Tech-Branche und was Aktien angeht, so ist es schon der Main-Podcast, so aus meiner Welt. Aus meiner Sicht kannst du mich gerne korrigieren, wenn ich da falsch stehe.
Also der Podcast-Welt sind es die Reichweite, haben wir wahrscheinlich schon, ja, das reichweitstärkste Format auf jeden Fall.
Ja. Und wie hat sich das so entwickelt? Ich meine, wir, klar, 400 Folgen, aber wie hast du das mitbekommen?
Also das, am Anfang, wie habe ich ja erzählt, da war das so aus der Situation heraus, dass ich selber gerne Podcasts gehört habe und dass ich da irgendwie beim Kinderwagen schieben immer reingerutscht bin. Und dann ging das erstmal so ein bisschen so vor sich hin und ich habe aber gemerkt, dass Leute dazuhören, dass mich da Leute drauf ansprechen und dass das irgendwie dass da Leute darüber diskutieren und dass dann irgendwie irgendwelche Folgen irgendwo mal ins Intranet von Firmen gestellt wurden oder so hin und her. Es war halt sehr viel Engagement. Und dann, aber es dauerte 2-3 Jahre und dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, ich könnte doch mal Dieter Bohlen einladen, weil der damals auch so richtig so bei Instagram gewachsen ist und Vollgas gespielt hat und auch so Marketing krasse Sachen macht und so. Also ne, Brands immer pusht mit seinen ganzen Klamotten, die er mal so hat und so. Und dachte ich mir, okay. Und dann habe ich dann den kennengelernt und hat er mich zu sich nach Hause eingeladen, nach Tötensinn. Und dann war ich da bei dem und habe da mit dem Podcast aufgenommen, der auch wirklich sehr lustig ist und wo der auch einfach geile Sachen erzählt hat. Und wir saßen da bei ihm. Und das hatte dann aber ganz andere Abrufzahlen gehabt. Das ist dann nochmal viel größer geworden. Krass. Alle haben darüber gesprochen. Da habe ich gedacht, okay, so geht es also. Man muss auch Leute finden, die sonst nicht so in der Form machen. Und dann habe ich halt das ganze Spektrum verbreitert und habe jetzt immer Gäste so wie so eine Wundertüte. Mhm. Es geht schon immer um Digitalbusiness und auch um Marketing, aber halt nicht jetzt nur von den Fachexperten, von den Nerds, sondern von Günther Jauch, Til Schweiger, aber auch dem Peloton-Gründer, Billie Eilish, Ashton Kutcher. Also wirklich ein sehr breites Spektrum. Sportbereich, rauf und runter. Aber auch CEOs natürlich mittlerweile viel von SAP, von VW, so als Gäste. Und mach es jetzt 2-mal die Woche. Und es ist auch ein Business geworden, muss man auch sagen. Da arbeiten jetzt so 3-4 Leute dran. Also Audio-Producer, Vermarktung, Content-Planung. Also ist, wenn man so alles zusammenzählt, sind wahrscheinlich so 3 Jobs, plus mir, die da irgendwie die dran hängen. Mittlerweile war es einfach, jetzt so eine Folge, wenn die rauskommt, hören das so 50.000 Leute. Mal mehr, mal weniger. Es gibt Folgen, da hören über 100.000 zu. Das ist für uns viel. Ich finde es immer noch eigentlich zu wenig, aber es ist trotzdem schon nicht so wenig. Und in der Welt ist es jetzt gerade, was man da so rausholen kann, das Podcast ist sehr viel, aber trotzdem absolut gesehen für Deutschland, für ein Land mit 80 Millionen Menschen, das dann wie so, den finde ich wirklich inspirierend, Business-Podcast nur, weiß nicht, 60.000, 70.000 einmal hören oder so, oder noch weniger. Das ist einfach nicht okay. Da muss mehr kommen, da arbeite ich dran. Aber wie gesagt, der Markt ist noch ganz jung. Und zumindest gibt es jetzt nicht viele, die es viel besser hinbekommen. Aber es ist mein Ziel. Also ich super gerne lese ich Businessgeschichten, ich bin super neugierig und will immer wissen, wie macht er das, wo kommt die Kohle her, wem gehört es, warum ist es so, warum ist es ein Business? Und das kann ich jetzt da einfach ausleben. Und melde mich da bei Leuten, viele melden sich ja bei uns und sagen, hey, hier, wollt ihr das mal machen? Würden wir drüber erzählen? Und macht Spaß, ne?
Voll gut, also wirklich sehr, sehr inspirierend. Vor allem, wenn du hier deine Hörerzahlen nennst und Hörerinnenzahlen, und dann sagt man nicht Hörerinnenzahlen, aber das ist ja eigentlich mit so einem Nischen-Podcast Radsport. 20, 25.000 ist es voll in Ordnung.
Dann, absolut, ne? absolut.
Und 100% Zielgruppe. Ne? Und ja, ich komme, wie gesagt, gleich drauf. Letzte Frage zum Podcast. Für Leute, die da den Podcast jetzt noch nicht gehört haben, was sind so die absoluten Top-Folgen, vielleicht neben Dieter Bohlen, wo du sagst, die müsst ihr hören, super inspirierende Gründer-Story, was auch immer?
Also, ich hatte jetzt vor kurzem, hatte ich einen Kollegen, der heißt Enes Scheker, der macht Royal Donuts.
Ja,
also diese Donut-Läden, der hat irgendwie vor 18 Monaten, also vor 1,5 Jahren angefangen und hat jetzt irgendwie 200 Donut-Läden quer durch Europa, hat es erzählt. Hat er alleine quasi mit seinen Eltern aufgebaut. Das ist schon ziemlich Wahnsinn. Ne? Also, dass sich so eine Geschichte ist jetzt eine, der war vor 1-3 Wochen, muss man ein bisschen runterscrollen, Enes Scheker, Royal Donuts, aber kann man auch alles googeln, findet man schnell die Folgen. Das war sicherlich krass. Ich hatte jetzt gerade aktuell irgendwie auch mal einen Pokerspieler, also bei Sport. Ja. Ne? Der Fedor Holz ist so der beste Pokerspieler aus Deutschland, einer der besten der Welt, hat irgendwie, weiß ich, 30, 40 Millionen mit Pokerspielen gewonnen, mir das erzählt, wie das dahin kam und
Wahnsinn.
Wie das Business hinter Pokern funktioniert, ist ja auch ein sehr digitales Business, sehr viel online dabei, deswegen war das auch wieder passend für uns. So 2 Folgen, klar, dann gibt es immer die Folgen mit Tarek Müller, der mir quasi über alle Jahre immer wieder kommt und erzählt, wie das mit About You so läuft. Ja, bis jetzt vor kurzem IPO und so, da verfolgen wir so das Ganze mit. Dann gibt es aber so immer so auch Hidden Champions, also wenn es ich hatte 2 Gründerinnen, die haben im Portugal-Urlaub so Keramikgeschirr cool gefunden und da entdeckt und haben das dann irgendwie importiert und auf dem Markt verkauft und dann war das sofort alle und dann haben die das immer weitergemacht und nach 1-2 Jahren hatten die so eine riesen Unternehmung, Motel Amio heißt das. Das finde ich total inspirierend, glaube ich, für jedermann. Man sitzt da nichts an im Portugal-Urlaub, sagt, das ist doch cooles Geschirr in dem Restaurant, wer macht denn das? Und was im Koffer mitgenommen aus dem Urlaub, so
nach dem Motto. Ja, voll.
Und jetzt haben die da so ein zig Millionen Umsatz, Business mit verschiedensten Läden in Hamburg, vielleicht Deutschland, unter dieser Geschirrmarke Motel Amio. Also auch sowas.
Ja.
Gucke ich mir an, finde ich cool. Aber na klar, es gibt auch Paul Ripke ist immer wieder ein geiler Gast, über die Jahre immer wieder zu Gast gewesen. Es ist immer wieder auch Influencer. Ich bin ein großer Lena Gerke-Fan. Also es ist alles möglich.
Ja, ja und genau. Und also danke erstmal, dass du das alles so erklärst und während ich dir zuhöre und es sehr inspirierend finde und du ja auch anscheinend total der Pionier in vielen Bereichen bist, höre ich das einfach zu aus meiner Welt und denke mir einfach wieder so, Oldschool, Radsport, ey, wie viel mehr könnte man da rausholen? Ah, also das ist so crazy, weil zum Beispiel, wenn, also ich erzähle jetzt immer mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil wenn du zum Beispiel in dem Podcast, hier hast du ja auch 100% Zielgruppe von Leuten, von Radfahrern. Und ich gehe wirklich aktiv rum und sag so, ja, hattet ihr nicht mal Lust, Werbung zu machen, dies und das. Niemand von den Brands, oder selten haben Brands da Lust drauf. Die sagen so, ja, Podcast-Werbung, das ist ja sowas Neues, weiß ich nicht. Ja, das ist überhaupt nicht neu, Podcast. Ich meine, ich habe 2019 mit dem Podcast angefangen. Das war ja schon fast spät, so ungefähr. Und auch wenn ich an Instagram zum Beispiel denke, das ist so crazy zu sehen, wie da, also es gibt so richtig Cycling-Influencer und Influencerinnen, die halt so entweder zeigen, hier so für Anfänger, so geht Radsport oder so geht Radfahren, das bedeutet ein Handzeichen, das sind so die Do's und die Don'ts und so ganz normale Sachen. Die haben echt krasse Followerzahlen und die würden, was weiß ich, irgendwie im Beauty- oder im Fitnessbereich, würden sich dumm und dämlich verdienen. Die finden auf dem Radmarkt kaum Partner, die sagen so, ah ja, ist interessant für uns. Oder die sagen dann so, ja hier, wir geben dir ein Rad umsonst, dann kannst du damit halt fahren. Und du sagst so, naja, eigentlich müsstest du halt mir noch richtig Kohle geben dazu so. Und gibt's eigentlich nicht. Und also erstens finde ich das sau interessant. Und zweitens, einfach das Businessmodell Radsport. Wie gut kennst du dich aus im Businessmodell Radsport?
Also ich kenne mich so ein bisschen aus, weil ich auch mal, kannst du dir vorstellen, wenn ich bei den Alpecin-Events bin, immer neugierig nachgefragt habe, was kostet das hier und was macht ihr das und so. Insofern habe ich da schon so ein Verständnis für die Dimensionen, was da so ungefähr passiert, aber natürlich jetzt nicht im Detail.
Und also wenn ich dir einfach zuhöre, du, also der Radsport versucht sich schon seit Jahren oder mindestens seit einem Jahrzehnt, sag ich mal, zu erneuern und irgendwie halt ja einfach ein bisschen mehr am Zahn der Zeit zu sein und die kriegen es eigentlich nicht so richtig hin und ich glaube, da fehlt so jemand wie du, der da ein bisschen auch mal Ahnung hat, weil du musst dir einfach vorstellen, Radsport läuft ja immer noch so, dass zum Beispiel die ASO oder so, die Tour de France veranstaltet, die verdienen, glaube ich, ja, nagelt mich nicht drauf fest, aber 60 Millionen vielleicht Gewinn, reiner Gewinn mit einer Tour de France. Und wenn du zum Beispiel als Fahrer die Tour de France durchfährst, also 3 Wochen lang Rennen fährst du durch, kriegst du 1.000 Euro Preisgeld. 1.000 Euro als Beispiel. Und es ist einfach so, und das Team zum Beispiel, also ein Team, wir kriegen ja nichts von den Fernsehgeldern ab. Ein Radsportteam kriegt 0% von den Fernsehgeldern. Also deswegen so wie Alpecin, die sponsern ein Team, haben dadurch natürlich auch ein riesen Mitspracherecht, was in dem Team passiert, weil die sind die Geldgeber. Aber kein einziges Team bis jetzt hat es zum Beispiel mal geschafft, irgendwie zu sagen so, ey, oder das Modell ist einfach gar nicht dafür gemacht, dass ein Team ohne Sponsoren überleben könnte. Also zum Beispiel Fußball ist ja ein gutes Beispiel. Der Club verdient ja mit seinem eigenen Merchandise und mit den also jetzt in der Bundesliga mit den Fernsehrechten von der DFL so viel Geld, dass es halt Sponsoren kommen so on top. Der Radsport läuft ja so, Sponsorengeld ist 100% des Teambudgets. Da kommt nichts anderes eigentlich fast dabei. Und das ist noch so rückhaltig, also so einfach, ja, wirklich so gefühlt, vor 30 Jahren sind die einfach stehen geblieben, das Businessmodell weiterzuentwickeln.
Ist so leider. Also ich finde es noch krasser eigentlich im Bahnradsport.
Ja.
Also ich bin auch da, ich bin ein großer also Amateursportfan generell.
Ja.
Und dann war ich mal eine Weile in Berlin. Und da gibt es ja immer so diese Tagerennen und sowas. Sechs Tagerennen und sowas. Ne? Also bei Olympia sieht man es ja auch mal wieder.
Ja, ja.
Aber ich habe damit nichts zu tun, merkst du. Aber ich finde es schon auch geilen Sport zum Gucken. Und das ist halt so ursprünglich. Ne? Einfach da, wer da schnell rumfahren kann und dann irgendwie sprinten und dann permanent sprinten, kannst du gucken, ist immer Action und so. Also es wird schon echt was Gutes angeboten. Aber es erreicht eigentlich nicht so die Leute, so aus meiner Perspektive. Ne?
Ein super Beispiel zum Beispiel, weil Bahnradsport ist ja eigentlich, also muss man auch ehrlich sein, wenn man jetzt eine Tour de France-Etappe schaut, außer es ist gerade eine super spannende Etappe für die Gesamtwertung, gibt es ja auch die Sprint-Etappen, die kennt jeder, irgendwie du fährst los, ja, in 5 Stunden das Ziel, wir können eigentlich die letzten 3 Kilometer schauen, vorher passiert eh nichts. Ja. Und ist jetzt auch nicht das spannendste Rennmodell an sich, so, darüber könnte man auch nochmal reden. Aber Bahnradsport ist ja das genaue Gegenteil. Ja, Olympia, kurz, knackig, super geil. Aber zum Beispiel musst du dir vorstellen, wenn du jetzt junger Sportler oder Sportlerin bist und du wirst groß, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, okay, will ich zum Beispiel nach Olympia, dann würde es halt Sinn machen, dass ich auf die Bahn gehe, weil da gibt es halt irgendwie 8 Disziplinen. Also 4 für die Frauen, 4 für die Männer, 4 Medaillenentscheidungen. Dann gehe ich entweder zur Bundeswehr, mache Sportfördergruppe oder werde Polizist, was auch immer. Und werde halt aber niemals in meinem Leben damit reich werden oder Geld verdienen. Oder du sagst halt, ah ja, ich will eigentlich auch damit was verdienen. Oder sag mal, ich habe Bock auf Straßenprofi, ist auch viel angesehener. Und du gehst halt im Straßenbereich rüber. Also es gibt fast gar nicht, also du musst dich da entscheiden, so okay, gehe ich auf Olympia, verdiene wenig Geld oder nicht so, dass es irgendwie damit reicht, später mal mir ein Polster anzuschaffen. Dann habe ich vielleicht die Chance, bei Olympia teilzunehmen, aber das interessiert halt keine Sau, so böse gesagt, also nicht falsch verstehen, nimmt mir das nicht böse, wenn ich das so sage, aber ja, oder du gehst halt in den Straßenbereich so, aber dann wirst du halt, dann musst du fast deinen eigenen Weg gehen oder über Conti-Teams, weil das wird weder vom nationalen Verband wirklich gefördert, sonst ist crazy.
Es ist sehr schade, weil ich finde, es ist wenn man sich mal überlegt, auch, also du hast ja gerade gesagt, Straßenrennen ist eigentlich gar nicht so der moderne Content, weil es dauert 4-5 Stunden und es ist einfach nur, am Ende brauchst du nur ein paar Minuten oder so. Das, klar, in den Bergen ist dann schon mal ganz geil, wenn die dann so da im Berg kämpfen. Aber im Bahnradsport finde ich es noch viel, ich denke das jedes Mal bei Olympia, so Kairin, was die so machen, das ist halt schon richtig abgefahren.
Ja.
Aber so ist es ja in anderen Bereichen. Also es ist einfach, dadurch, dass es schon so alt ist, dass es schon so viel Legacy hinter ist, scheinbar nicht so einfach. Guck dir mal an, also am eklatantesten finde ich es eigentlich beim Stabhochsprung. Das ist auch eigentlich richtig geiler Sport. Also wie die das schaffen, da mit so einer Stange, was kein Mensch glauben würde, aber so eine Stange irgendwie 6,30 Meter, wo der Weltrekord ist, drüber zu jumpen. Das ist auch richtig für Instagram gemacht. Mega geil. Also man muss überlegen, was bei TikTok für ein Blödsinn läuft.
Ja.
Während diese Challenge, Stabhochsprung ist einfach die härteste Challenge. Und trotzdem, wenn du es dann so live in ein Stadion gehst, bei einem Sportfest, dann ist irgendwo in so einer Stadion-Ecke immer so eine blaue Weichmodenmatte und irgendwie so ganz kleine Typen springen da so irgendwie drüber. Du siehst es dann teilweise gar nicht, sitzt dann da irgendwie im Olympiastadion, also mit dem Fernglas musst du dann gucken, dass du das checkst, was da passiert. Ist halt mega schlecht eigentlich inszeniert in dem Moment. Es gibt jetzt ja, glaube ich, auch so Initiativen, dass man in irgendwelchen Innenstädten, also auf Marktplätzen, Stabhochsprung macht und sowas. Aber es ist halt, kommt das Schritt für Schritt und langsam. Das ist beim Fahrrad oder Sport sicherlich auch so ein bisschen so, dass es halt schon so viel Legacy ist, was ja auch geil, du hast ja so ein Cultural Heritage, du hast halt sehr viel Historie, was ja auch wertvoll ist, tollste Bilder und so, sowieso die Turnschuhe, du hast halt schon diese ganze Kollektion alten Modellen, die hast du schon, aber du musst sie jetzt auch so ein bisschen so dieses Retro wieder, so die richtigen Kollabos machen, die wieder fit kriegen. Am Ende wie bei Turnschuhen, und da, diese Stan Smith oder die sind auch nicht von alleine cool geworden. Aber die haben das halt schon mal alles da, also Leichtathletik hat das, Radsport hat das, aber man ist... So, der Radsport tut sich da, glaube ich, auch schwer, so seine kulturellen Wurzeln so wieder zu präsentieren, dass es quasi so ankommt wie jetzt Stan Smith. Ne?
Es ist einfach Fluch und Segen zugleich, meiner Meinung nach, weil auf der einen Seite, ich sag, wenn ich neue Leute kennenlerne und ich versuche den, oder die fragen mich nach Radsport, dann sage ich so, boah, meine Rolle in einem Team zu erklären, Radsport in Tour de France zu erklären, weil da gibt es ja so viele, es gibt die Competition ums grüne Trikot, um die Gesamtwertung, eben die Etappensiege. Ich sage immer, wenn du einmal durchgestiegen bist und hast das Regelwerk verstanden und dann ist es wahrscheinlich einer der geilsten Sportarten überhaupt, um zu verfolgen. Aber erstmal an den Punkt zu kommen, dass du das wirklich verstehst, bis dahin hast du halt schon wieder so viele verloren, die da gar keinen Bock drauf haben oder denen es halt einfach zu kompliziert ist, ist definitiv einfach spannend. Aber gutes Beispiel, was du sagst, zum Beispiel mit den Bildern. Es gibt eine Vereinigung, WLON heißt die, das sind so 10-12 Profiteams, haben sich da zusammengetan und die haben sich, zum Beispiel einer der Hauptpunkte von denen ist, dass jetzt überall an den Rädern so sind so GoPros dran und die nach jedem Rennen machen die halt so, sag ich mal, so die Highlights so aus dem Peloton. Sind total geile Bilder. Dann wurde der Weltverband nicht dran beteiligt, was machen die? Die verbieten das natürlich, weil die halt gar nicht, sag ich mal, nichts vom Kuchen abbekommen und verbieten einfach, dass wir, sag ich mal, GoPros so an den Rädern dran haben können. Wo du so denkst, sag mal, wie kann man eigentlich denken, so, nur so, das ist so gerade, da verzweifle ich so, weil ich bin auch so, also ich meine, ich folge dir gerne, ich folge einfach so allen Neuen gerne und wie du gesagt hast, ich habe irgendwie Bock darauf, Leute mitzunehmen und ihnen zu zeigen, Radfahren kann cool sein oder Radsport ist cool und dann ist es aber, also 90% ist halt immer noch so rückschrittig oder es gibt total coole Brands im Radsport und dann sagst du, ja, wir müssten was machen und als Beispiel, dann sage ich, ja hier, wir könnten dies machen, wir könnten das machen oder dann machen wir da Werbung. Und dann sagen die so, ah, das ist gar nicht interessant für uns, wir haben ja keinen Online-Shop, wir gehen ja nur über Händler. Und dann sagst du so, ja. Sag mal, wir sind 2021, wie könnt ihr keinen Online-Shop haben, was ist denn mit euch? Und das ist halt schon dann manchmal echt... echt verblüffend
Ja, und du musst halt aufpassen. Ich meine, das ist die Frage. Manche Sportarten kriegen es ja mega gut hin, das dann auch irgendwie zu drehen und weiterzuentwickeln. Und manche werden halt abgehängt, ne? Also es ist jetzt halt nicht, ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass es immer so weiterläuft, dass das Interesse an den Sportarten so groß bleibt. Ja, das ist ja auch ein Verdrängungskampf innerhalb der Sportarten. Und ich finde es eigentlich bei, aber man sieht ja, als Fahrradfahren angefangen hat, ich meine, ich glaube, die Veranstalter der ersten Tour, das war ja eine Zeitung, ne? Also eine Zeitung, glaube ich, die einfach am Ende Inhalte für die Zeitung brauchte und sagt, okay, dann schicken wir mal so ein paar Bekloppte irgendwie auf so eine Runde durch Frankreich und dann haben wir was zu berichten. Und da siehst du ja, wo es herkommt. Es kommt eigentlich von Medienmachern, nur halt von viel früher. Und jetzt sind ja die Medien gehen halt heute anders. Und mal gucken, ob das, ich bin selber auch von Hockey, bin ich überzeugt, finde ich einen geilen Sport. Auch die tun sich halt schwer, es tun sich viele schwer und es ändert sich dann, ne? Dass auf einmal neue Sportarten kommen, die das irgendwie besser hinbekommen, wo dann auch das alles frischer ist, mehr so von der ersten Generation gerade gemacht wird, für die neuen Medien und ruckzuck verliert auch dann eine Sportart an Anerkennung. Also Radsport ist ja sehr global, ich glaube, das weiß ich jetzt nicht genau, aber es erscheint mir doch recht gut ausbalanciert nach wie vor, dass das irgendwie die Zuschauerzahlen schon noch da sind. So.
Ja, total. Aber du merkst, was ich nur sagen will, du merkst halt total so, dass wie gerade gesagt, ne, so Swift, Peloton oder Rafa, Passnummer Studios, sag ich mal, so Brands, die das einfach gecheckt haben, die neuen Medien auch verstehen, die verstehen, wie man, sag ich mal, eine Brand heutzutage anzubieten hat, die haben halt einen riesen Vorsprung gegenüber all denen, die stehen geblieben sind. Und als Beispiel auch so, was du gerade wegen Stan Smith, ich meine, Adidas kommt jetzt mit einem neuen Radschuh wieder, die haben irgendwie 10 oder 15 Jahre keinen Radschuh produziert, die haben jetzt wieder einen. Und zum Beispiel, ich war direkt so, boah, wie geil, so ein Adidas ist so halt so ein, die früher waren die bekannt für ihre Radschuhe, schwarz, drei weiße Streifen, mega cool. Jetzt gibt's den wieder, war auch natürlich direkt ausverkauft, weil alle das abgefeiert haben. So, das ist halt cool zu sehen, du musst halt einfach nur, also ich würde mir da halt wünschen, dass es vielleicht an den richtigen Stellen mehr Menschen gibt, die sich dafür interessieren und das pushen. Das hoffe ich wirklich, weil das halt ein Riesenpotenzial hat, meiner Meinung nach. Und wie das alles so weitergeht, aber auch gerade, sag ich mal, was ich gerade gesagt habe, Businessmodell an sich, wenn der Radsport das mal schaffen würde, dass die Teams, also man muss sich wirklich vorstellen, momentan läuft es halt so, wenn ein Teamsponsor sagt, so, meine Ziele erreicht, ich höre auf, dann steht das Team vorm Nichts. Dann sind manchmal 120 Leute, hat so ein Team ungefähr, oder unser Team hat 120 Leute, sind Angestellter, plus Fahrer mit Staff und allem, ist einfach, dann ist jetzt meine Firma am Arsch, ist vorbei. Können wir Insolvenz anmelden, so ungefähr. Und das ist halt echt crazy, dass es immer noch so ist, aber ja, spannend auf der anderen Seite natürlich.
Wobei eigentlich, mal gucken, vielleicht ist dieser Markt auch irgendwann, lässt sich irgendwie ein bisschen disruptieren und es kommen neue Leute rein, die dann irgendwie so die Betreibergesellschaften anders aufsetzen und sowas und sagen, okay, ich versuche hier anders in den Markt reinzugehen und selber irgendwie eine Firma zu bauen, Fahrer anzustellen, dann nach Sponsoren zu suchen, mit denen Deals zu machen, dass ich mir das selber kontrollieren kann. Also tausend Möglichkeiten, aber ich glaube, bei euch ist ja auch sehr viel in der Hand des Veranstalters der Tour, ne? Die sind ja schon.
Die haben schon fast eine. Es gibt noch RCS, eine italienische, also das ist das Gegenstück zur ASO, die haben den Giro d'Italia, die haben andere Rennen. Dann gibt es halt die ASO, würde ich so sagen, die haben so 70% des Markts und dann die RCS vielleicht 30%. Aber ist schon schwierig. Aber alleine, wie gesagt, also der erste Schritt wäre zum Beispiel schon mal da, Fernsehgelder mit den Teams zu teilen. Dann haben die da schon wieder eine Einnahme bekommen. Alleine das, wie gesagt, von dem Fernsehgeld bleibt nichts bei den Fahrern und bei den Teams hängen. Das ist schon krass, es gibt so drei große Parteien, kann man eigentlich sagen. Einmal die Rennveranstalter, oder vier, einmal die Rennveranstalter. Dann den Weltverband, die UCI, dann natürlich die Teams und dann, obwohl wir eigentlich die Schauspieler des Stücks sind und ohne uns gar nichts geht, würde ich mit Abstand den kleinsten Teil haben, die Fahrer, wo es jetzt gerade damit anfängt, dass so Fahrer wie eine Gewerkschaft gerade gegründet wird.
Das ist halt auch das Problem, dass US-Sport siehst du es ja auch, ne? Das, als Fahrer bist du dann mächtig, in der NBA zum Beispiel, ja, wenn du halt bekannt bist, weil spielen halt nur fünf bei den Top-Vereinen, dann kennst du die halt viel schneller, die haben auch keine Helme auf.
Ja, genau.
Das heißt, du weißt, wie die aussehen. Die spielen total häufig, eigentlich das, so eine NBA-Saison irgendwie, teilweise geht die dann irgendwie 7, 8, 9 Monate lang. Und da siehst du halt total, dass dann die Macht bei den Spielern ist mittlerweile. Und dann gibt's halt Football und da würde ich sagen, fast wie Fahrrad. Ne? Du kennst nur ganz wenige von den, sagen wir mal, bist du, wenn du nicht der Superstar bist, nicht gerade Tom Brady oder Peter Sagan oder so, dann bist du eigentlich austauschbar so. Und dann hast du da, das ist echt schwierig, ne? Da sozusagen Lobby aufzubauen, Kraft aufzubauen, aber ich bin gespannt, wie es mit eurer Gewerkschaft jetzt läuft.
Ja, wir sind dabei, oder die ist schon gegründet, bin mal gespannt, wie das angenommen
wird. Wer ist der Präsident davon oder wer ist denn der Chef davon?
Luc Eysenger, ein Holländer.
Ein Fahrer?
Nee, ist ein, gute Frage, was der macht. Also der ist schon lange im Radsport-Business, aber kein Fahrer, aber der ist also ein guter Mann auf jeden Fall.
Aber bei der Spielergewerkschaft, der NBA, auch da sind ja die Superstars dann teilweise die Chefs. Also hier der Chris Paul, einer der besten Spieler aller Zeiten, war dann halt auch Chef der Spielergewerkschaft.
Also bei uns gibt es ja schon eine, nur die ist halt eigentlich nicht wirklich Fahrergewerkschaft. Also da ist auch Gianni Bugno, ist da der das, kennst du den?
Ja, vom früher.
Ja, genau, der ist der Veranstalter, aber du musst dir vorstellen, der spricht halt nicht mal Englisch, der spricht halt nur Italienisch. Und der ist der Präsident der CPA, aber die CPA wurde von der UCI gegründet, das heißt vom Weltverband selber. Das heißt, es ist natürlich eine Gewerkschaft, die niemals was gegen den Weltverband sagt und der Weltverband verbockt halt ziemlich viel. Und deswegen wird die CPA aber natürlich nie, also die wird natürlich nie die Hand beißen, die sie füttert so. Und deswegen müssen wir eine eigene jetzt gerade gründen. Und ich bin mal gespannt, worauf das hinausläuft. Ich meine, bei der NBA war es ja auch so, dass die mal eine Saison komplett ausgesetzt haben. Und oder war das woanders? Aber es war doch in der NBA.
Die NBA, glaube ich, hat mal Streik gehabt, aber ich glaube nie ein ganzes Jahr.
Aber ziemlich lange auf jeden Fall.
Ja.
Und so, also solange nicht irgendwie die Fahrer sich zusammentun und sagen wirklich so, okay, als Beispiel, wir boykottieren mal eine Tour de France, solange nicht wir Fernsehgelder bekommen und dies und das bekommen, glaube ich, wird sich da auch nicht viel ändern. Aber ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Am Ende braucht es
auch wieder Personen, die es machen. Ne?
Voll.
Wer dann kommt, der da so als großer Matador alle hinter sich bekommen kann.
Ja.
Aber ich meine, die letzten großen, wie robust der Radsport ist, weil die großen Matadore der Vergangenheit, ich meine, die haben am Ende den Sport fast kaputt gemacht.
Ja,
also,
Skandale, noch und nöcher, ja, voll.
Eigentlich erstaunlich, dass nachdem so ein Typ, der das 7-mal gewonnen hat, dann nachher rauskommt, keiner von den 7 Triumphen ist echt.
Ja.
Trotzdem, dass es irgendwie funktioniert. Also bei vielen anderen Sachen wäre es dann vorbei. Ne?
Ja, ein Beispiel, aber dieses Jahr von der Tour zum Beispiel, danach hat man ja schon, glaube ich, mitbekommen, dass gerade dieses Jahr bei der Tour in den ersten paar Etappen gab es super viele Stürze und das lag auch aufgrund von einer gefährlichen Streckenführung. Und dann nach Etappe 3 oder nach den ersten 3 Etappen, wo halt wirklich viele verletzte Fahrer schon raus waren oder viele Fahrer sich verletzt haben und dann die Tour schon verlassen mussten, gab es auf Start der Etappe 4 einen Fahrerstreik, wo wir halt gesagt haben, so, wir starten 10 Minuten später, nur um die Fernsehzeit so ein bisschen, damit halt, sag ich mal, dann die ein bisschen hinten raus in Schwierigkeiten kommen, um ein Zeichen zu setzen. Und da war es halt genau so, das sind Peter Sagan, das sind Mathieu van der Poel, also die ganz großen, die Big Five, die standen nicht in der ersten Reihe. Die haben sich irgendwo hinten im Feld versteckt, weil die, auf Deutsch gesagt, nicht die Eier in der Hose hatten, für diesen Streik zu stehen, weil die natürlich sich aber auch denken, also du musst dir ja vorstellen, in der Tour de France fahren halt Fahrer, die verdienen 50.000 Euro und dann gibt's halt einen Peter Sagan, der verdient 5 Millionen Euro und der denkt sich so, du, wie du sagst, solange sich das Rad weiterdreht, mir geht's gut, so. Dann stürzt halt mal jemand, klar, ist blöd so, aber solange das auch so ungerecht und unregelmäßig verteilt ist, wirst du es natürlich auch schwer, also es gibt halt wenig Fahrer, die wirklich sagen so, ja, ich weiß, dass es mir gut geht, aber meinen Teamkollegen als Beispiel, die sind nicht in der privilegierten Lage, dann setze ich mich jetzt für die ein. Also so ein soziales Verständnis unter den Fahrern gibt's halt auch nicht so richtig. Also das ist schon sehr, sehr komplex.
Also das heißt, die niedrigsten Gehälter bei der Tour sind 50.000 und die höchsten 5 Millionen so.
Ja, kann man so sagen, ja. Und du fährst dasselbe Rennen. Ja, das ist crazy, ja. Du, wir könnten wahrscheinlich noch ewig drüber reden. Ich komme jetzt mal langsam so ein bisschen zum Ende mit den Rubriken, die ich noch habe. Eine Sache noch, das habe ich auch noch aufgeschrieben. Du hast ein neues Buch. Du hast ein neues Buch rausgebracht.
Ja. Ich habe es ja schon hingedrückt. Digital unplugged. Also wer Bock hat. Und ich bin ein Anekdotensammler, treffe viele Leute, höre mir viel über Business an, habe das alles in dem Buch mal zusammengeschrieben und nicht jetzt für Leute, die vom Fach sind. Also vielleicht jemand, der jetzt hier zuhört und das so irgendwie interessant findet, so Digital-Business auch schon mal gehört hat. Das ist für jedermann. Und es ist sehr kurz, weil ich hoffe, es versucht so wirklich so zu erklären. Jetzt, alle gucken sich jetzt gerade auch Fahrradthema Gorillas, ne?
Ja.
Ja, auch Fahrradfahrer am Ende. Warum sind die jetzt so wertvoll? Was machen die? Wo kommt das her?
Ja.
Das, sowas erkläre ich da halt, so, dass jeder nachvollziehen kann. Warum ist jetzt Gorillas ein paar Milliarden wert nach 18 Monaten nach Gründung?
Ja.
Wo kommt das her? Was passiert da gerade in der ganzen Digitalwelt? Warum ist Amazon so eine wertvolle Aktie? Also Fragestellung, wie macht man das auch, dass man vielleicht eine sinnvolle Firma gründet, jetzt nicht so hands-on, so heute das, morgen das, sondern so ein bisschen so eher so abstrakt, wie funktioniert eigentlich dieses Business? Würde ich mich freuen. Also digital unplugged, einfach googeln, bei Amazon am besten kaufen oder mir eine irgendwie DM schreiben, melde ich mich, ja, schicke auch einen Link und so. Also, ja.
Sehr gut, sehr gut. Kategorie Nummer 1. Hungerast. Hattest du schon mal einen Hungerast beim Radfahren?
Ja. Ja, wie war der? Ja, ja, das war dabei, ich habe das ja, Münsterland-Giro da, da war ich richtig im Arsch. Da habe ich richtig gemerkt, wie nichts mehr ging. Und dann hat mich der Kollege da wirklich so halb gefüttert mit irgendwelchen Riegeln und so, wie heißt denn das, diese...
Mit Power-Riegel?
Ja.
Oder Gels, was ist
das? Gels, genau, ja. Das sind Gels, ja.
Ja, witzig, ne? Also Münsterland-Giro, oder wenn man noch
nie... Peinlich, dass sich jemand, der die Tour de France jetzt irgendwie fährt, so, ich hatte einen Hungerast beim Münsterland-Giro, aber okay.
Also ist ja, halt aber wenn man einen Hungerast, also zum Beispiel bei der Frau, obwohl doch, Leo hatte schon mal einen Hungerast, das bin ich mit, da habe ich mit einer Mountainbike-Tour gemacht, aber wenn man das noch nicht hatte, dann kann man sich nicht vorstellen, was es ist. Es ist auch so, das kriegt man ja bei den wenigsten Sportarten, wahrscheinlich nur bei Ausdauersportarten kriegt man so also wirklich einen Hungerast. Schon mal witzig, aber einfach zu hören, ob man das schon mal durchgemacht
hat. Also ich, früher kannte ich nur den Begriff vom Fernsehen, da habe ich immer so zu Jan-Ulrich-Zeit natürlich Tour geguckt, als Junge so.
Ja.
Und dann war immer so der Begriff so. Es gab so ein paar Begriffe, die fand ich immer so schräg. So Hungerast und jetzt fährt er in die Säure oder sowas. Ja, ja, und man denkt, okay, what?
Tigersprung oder so.
Ja. Genau. Ja. So Windkante, so, was soll das jetzt bedeuten? Also das sind so Begriffe, die da damals immer so, ich weiß noch, so Rudi Altig, wir werden noch und Jürgen Emich und so die alten, wir werden noch die Moderatoren da.
Herbert Watterott,
ganz genau. Ja. Die haben da immer mit so Dingern rum sich geschlagen und da habe ich so diese Vokabel aufgeschnappt.
Sehr gut. Witzige Story noch zum Münsterland-Giro. Das ist ja meistens ist immer am 3. Oktober und ist dadurch so gleichzeitig der Abschluss der deutschen Radsaison. Und das ist, also die Fahrer sind meistens alle zusammen in einem Hotel und meistens so 200-300 Meter rechts davon immer noch das Oktoberfestzelt aufgebaut, wo bis 12 Uhr immer Party ist. Und weil Münsterland-Giro halt ein sehr, sehr flaches Rennen ist und wenn kein, also man schaut natürlich vorher den Wetterbericht an. Und dann sieht man so, okay, morgen ist kein Wind im besten Falle. Dann weißt du, okay, eigentlich fahren wir da im Feld zusammen, bis am Ende gesprintet wird, kriege ich hin. Und das ist so das letzte Rennen. Deswegen ist Münsterland-Giro so immer mit das einzige Rennen fast, wo man auch mal, wenn man den Abend vorher rausgeht, noch ein paar Fahrradfahrer sehen kann, die da im Hafen oder so unterwegs sind, wo so ein bisschen das Klischee der alten Zeiten noch gelebt wird. Ist immer ganz witzig eigentlich.
Ganz gut. Okay.
Und dann klar, 3. Oktober ist dann halt immer der Tag vom Feiertag. Das ist dann eh viel los. Münster ist Studentenstadt. Deswegen wird das Rennen sehr gerne gefahren von vielen Profis.
Verstehe.
Hattest du schon mal einen technischen Defekt, einen Platten oder irgendwas anderes am Rad, wo du dich hast abholen lassen? Oder
gibt es da eine Story? Ich hatte, nee. Also ich hatte bisher mal Glück. Ich habe auch mal gefragt, so, was für einen Reifen brauche ich? Ich habe irgendwie keinen Bock, selber da irgendwo zu stehen und Reifen zu wechseln. Also ich weiß schon, das muss man eigentlich können, aber ich kann es nicht. Und dann meinte irgendwie mal jemand zu mir, was machst du da solche Sorgen, ey? Du irgendwo bist, ruft ein Taxi und dann lässt dich nach Hause bringen.
Ja.
Und dann habe ich, okay, wenn das jetzt auch so der Weg ist, dann halt so. Und deswegen, ich habe auch nie einen Schlauch dabei und nichts. Also ich hatte bislang mal auch eigentlich immer Glück. Oder war in der Nähe von, wo ich fahren konnte oder so. Aber kann nichts Verrücktes. Ja.
Dann letzte Frage. Das ist die Klassiker-Kategorie oder Rubrik hier schlechthin. Radsport verbessern. Wir haben jetzt lange drüber geredet. Was sagst du so, da muss ich der Radsport verbessern? Wo muss ich der Radsport verbessern?
Tja, riesige Frage. Also ich glaube, ich würde dieses Zirkuselement wieder mehr betonen, tatsächlich. Also das ist in der heutigen Zeit, wird das total geschätzt, also das sieht man beim Bahnradsport, finde ich, noch besser, wenn man das, da hat man die Bilder eigentlich permanent, wenn man das noch ein bisschen wieder in den Mittelpunkt holt, da auch Leute ranholt, die darüber berichten, die dabei sind, das Event anders inszeniert als jetzt so ein ganz, ganz archaisches Besäufnis von früher.
Mhm.
So habe ich es damals erlebt, das war so wirklich, das ist Weg sein. Ich glaube, dieses Bahnradfahren hat weil es halt wirklich so interessant ist. Weil beim Straßenradsport muss man, es gibt sehr große, wahrscheinlich, jetzt hast du ja beschrieben, Organisationen, die da ein bisschen im Weg sind und da auch andere Ideen haben. Aber ich finde, dieses rein amateurgetriebene Ding, mein Leben davon abhängig, irgendwie im Fahrradsport nach vorne zu bringen, würde ich da erstmal anfangen, wo die Trauben besonders tief hängen.
Ja,
und das ist,
ja,
glaube ich, da hast du geile Bilder, hast du geilen Content, aber halt einfach in der vollkommen falschen Inszenierung.
Ja, mich würde es freuen. Also Bahnfahren macht nicht nur als Fahrer super viel Spaß, sondern wie du sagst, auch als Zuschauer und Zuschauerin kannst du da richtig geil sitzen.
Das ist ja Duelle. Und wenn die dann so diese Stehversuche machen geil. Und dann so, das ist ja einfach, ich finde, das ist bei Olympia immer eine der Sachen, der Top 3, Top 4 Sachen, die ich gerne gucke, ist halt irgendwie das, weil da halt irgendwie so Duellierung ist. Also das ist halt viel besser zu gucken für mich jetzt als...
Ja, ich kann mich daran erinnern, Mats Hummels hat dieses Jahr das Madison-Rennen gepostet, was super kompliziert ist, auch wenn man es nicht versteht, aber der hat auch einfach nur geschrieben so, ich weiß nicht, was ich hier seit einer Stunde gucke, es ist super geil, aber ich habe nichts verstanden, aber trotzdem, es ist super geil, wo halt so Zweierteams zusammenfahren, sich mal ablösen, das ist dieses klassische Sechstagerennen, der klassische Sechstagerennen-Modus. Und also Bahnradsport wirklich... vom Fahren macht es mega Bock, zum Zuschauen macht es mega Bock.
Also da ist ja auch Tech dabei.
Mega Potenzial.
Wenn du anguckst, was die da aus den Fahrrädern so rausholen, wie die dann so fahren.
Voll.
Da gibt es auch
super schöne Sportart, ja. Du, Philipp, ich danke dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten. Du hast die letzten Worte.
Ja, danke dir. Also machst du weiter. Ich bin sozusagen mein Fenster in Radsport, deswegen bin ich darauf angewiesen, dass du irgendwie da weiter Content produzierst und ich immer ein bisschen gucken kann, was so passiert. Und ansonsten muss ich mich bedanken bei den Kollegen, die sind auch ein paar Mal hier schon erwähnt worden, von Alpecin, dass sie mich da auch so reingezogen haben. Ich habe gerade hier ein fettes Fahrrad stehen und sie werden mich dafür nicht bezahlen, aber ich wasche mir seitdem auch die Haare mit Alpecin.
Sehr gut. Danke dir.
Alles klar, gerne.